Segnen, lasst uns Platz nehmen. Heute habe ich ein heikles Thema, was Gott zu den Pastoren sagt. Eine Predigt, die ich gegen mich selbst zuerst mal richte oder gegen den Beruf des Pastors, Priesters, Rabbis, Lehrers, was weiß ich auch alles, Apostels. Wir wollen also die Wahrheit erfahren. Was sagt Gott über seine Diener, über sein Bodenpersonal, über seine Mitarbeiter, vielleicht auch über dich und mich? Denn wir sind ja seine Mitarbeiter irgendwo. Aber zuerst einmal, ich möchte euch einladen, arbeitet fleißig an der Gemeinde, an der Bibelschule, an dem Bibelschulmaterial. Es ist viel, denn die nächste Lektion kommt wieder. Bin schon auf dem 11. April fixiert und da werden wir das Lukas-Evangelium machen. Es gibt noch einige, die vielleicht jetzt nicht da waren am Sonntagabend. Das Material für 10 Euro, wir haben noch ein paar Lektionen, also für die Apostelgeschichte kannst du also das Material haben. Was wir machen, wir wollen in 3 Jahre einmal durch die Bibel durch, dass du sagen kannst, ich kenne das Buch. Ich weiß, was da drin steht. Ich bin gut informiert. Und du solltest über deinen Glauben sehr gut informiert werden. Die meisten Christen sind es nämlich nicht. Die lesen jedes Heft, jede Schmöker, aber sie lesen nicht die Bibel. Aber dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich verdanke der Bibel so viel. Mein Taufspruch war, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort. Wenn er sich hält an Gottes Wort, du kommst überall durch. Du findest überall einen Ausweg. Du findest überall eine Lösung. Deshalb Wort Gottes ist das, was du brauchst. Die beste Medizin, wenn du krank bist, depressiv bist, wenn du Probleme hast, wenn du finanzielle Sorgen hast oder materielle Sorgen, welcher Art auch immer, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. So, ich ermutige euch, das daran mitzumachen, mitzuarbeiten, denn wir wollen auch eine bibelfeste Gemeinde sein. Am Freitag wird das Thema sein, was unsere Generation braucht. Am Samstag wird das Thema sein, um 19 Uhr, das Problem vieler Christen. Ich habe ein Problem als Christ. Verstehst du, wir sind in einer gottfeindlichen Welt. Wir sind nicht erwünscht, wir werden nicht erwartet. So wie beim Heiland, es gab keinen Raum in der Herberge. Ist auch für dich wenig Platz. Da muss ich schon einengen. Deshalb das Problem vieler Christen. Ich werde ein paar heikle Probleme der Christen ansprechen und wie man da rauskommt. Dann am Sonntag, wer ist dein Riese? Deine Riesenprobleme. Also wir machen an diesen Problemen weiter. Und abends, Sonntagabend, haben wir Heilungs- und Salbungsgottesdienst. Auch da möchte ich dich einladen. Das Thema wird sein, der doppelte Segen. Du sollst einen doppelten Segen bekommen. Für Seele und Geist und Leib, also dreifachen Segen eigentlich. So, du sollst, aber der doppelte Segen ist das Thema. Gott, wenn er dich segnet und wenn er uns segnet, er will uns nicht einfach segnen. Das kann jeder. Aber er will uns doppelt segnen. Also was Besonderes. Und es wird also ein Abend des doppelten Segens sein. Komm am Sonntagabend, 19 Uhr. Und am nächsten Mittwoch, so Gott will, und wir leben das himmlische Heiligtum. Wir gehen auf Ostern zu. Jesus ist durch das Allerheiligste hindurchgegangen, durch alle Himmel. Himmel ist er durchgegangen und ist zum Thron Gottes angekommen. Und wo sind die ganzen Heiligtümer? Das himmlische Heiligtum. Heute mein Thema, also was der liebe Gott zu den Pastoren sagt. Lasst uns aufschlagen, Hesekiel Kapitel 34. Das ist also die alten Rabbiner, Lehrer, Führer des Volkes etc. Das Wort des Herrn geschah an Hesekiel, Kapitel 34, und der Herr sprach, und der Herr sagte, sagst du Menschenkind, weissage wieder die Hirten Israels. Das könnte man heute sagen, wie gegen die Weissage über die Hirten oder wieder die Hirten des Christentums oder was auch immer. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, wie den Hirten Israels. Aha, das ist... Weißt du, als ich dieses Thema gewählt habe, habe ich noch nichts gewusst, was die Presse über die katholischen Priester macht und so weiter, wie sie da das Amt des Priesters dekretiert. Und jetzt muss sogar der Papst sich womöglich noch entschuldigen und Schmerzensgeld bezahlen. Also wir dürfen für den Papst beten, denn dem geht es bestimmt nicht gut. So nach dem allem, was jetzt die Presse so alles aufgewühlt hat. Aber der evangelischen Kirche geht es auch nicht besser. Und den Lehrern grundsätzlich geht es auch nicht besser. Also ich weissage hier, sprich zu ihnen, zu den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten nicht die Hirten die Herde weiden? Aber ihr fresst das Fette und kleidet euch mit Wolle und schlachtet euch mit Gemästetem und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also immer das Fett und das Fleisch und das Gute. Der Schwachen wartet ihr nicht und die Kranken heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht. Und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Du siehst also, was die Hirten nicht machen. Die heilen die Kranken nicht. Die verbinden nicht das Verwundete. Sie helfen nicht den Verirrten und Verlorenen. Also achte, ob dein Pastor gut ist. Prüfe das. Nein, das solltest du, wenn du nicht von dieser Gemeinde bist oder so, prüfe das. Und das ist so ein Maßstab, wie man prüft. Ist das okay? Ist das nicht okay? Machen die das? Heilt die Kranke. Verbindet das Verwundete, kümmert euch um die Mühseligen und Beladenen, etc. Und meine Schafe sind zerstreut, als die, die keinen Hirten haben und allen wilden Tieren zur Speise geworden sind oder zerstreut. Und sie gehen in die Hirre hin und wieder auf den Bergen und auf den hohen Hügeln und auf dem ganzen Lande sind sie zerstreut und niemand ist, der nach ihnen fragt oder ihre achte. Niemand. Die bauen da ihre Kirchen, ihr Tempel, ihr Pflegen, ihr Institut und ihre Institution, aber sie achten nicht auf das, was verirrt, zerstreut ist. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. Und so wahr ich lebe, spricht der Herr, also doppelte starke Betonung, weil ihr meine Schafe lasset zum Raub und meine Herde allein willen Tieren zur Speise, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragen, sondern sind solche Hirten, die sich selbst weiden, aber meine Schafe wollen sie nicht weiden. Meine Schafe, achtet, frag dich, was und wer sind seine Schafe? Meine Schafe. Der Herr sagt immer wieder, meine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme. Also dieses, meine Schafe weiden sie nicht. Also jemand, der mehr vom Wort Gottes will, tiefer ins Wort Gottes will, ernster will, komm, wir wollen Unterhaltung, Theater, Musik, Konzerte, wir wollen das und so weiter, aber meine Schafe in die Tiefe führen, auf eine grüne Aue, zum frischen Wasser. Frag dich, was seine Schafe sind und wer zu diesen seinen Schafen gehört. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Vielleicht hört auch mal ein Pastor diese Predigt noch zufällig oder verirrt sich. So, vielleicht liest du das gerade vielleicht auch jetzt, was in Hesekiel 34 steht. So spricht der Herr. Sehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern und will mit ihnen ein Ende machen, dass sie nicht mehr sollten Hirten sein und sollen nicht mehr selbst sich weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Maul. Also aus dem Maul der Hirten, dass sie forthin nicht mehr sie fressen sollen. Und so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht. Wenn sie von seiner Herde verirrt sind, lässt er die 99 liegen und geht denen nach. Das ist der gute Hirte. Und kümmert sich um die Verlorenen und will sie erretten an von allen Örtern, dahin ich sie zerstreut habe oder zerstreut waren oder zerstreut sind. Ich will sie von allen Völkern herausführen und aus allen Ländern versammeln und will sie in ihr Land führen. Das ist jetzt zwar jetzt Israel gemeint hier, aber ich münze das auf die Christen und die christliche Gemeinde. Und will sie weiden auf den Bergen Israel und in allen Auen und auf allen Angern des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und ihre Hürden werden auf einem hohen Bergen in Israel stehen. Daselbst werden sie in sanften Hürden liegen und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Soweit also dieses Bibelwort über die Hirten, was Gott im Alten Testament sagt. Jetzt wollen wir mal auch feststellen, was er heute sagt. Denn mein Thema ist, was sagt der Herr den heutigen Predigern? Ich muss etwas ganz Trauriges euch sagen. Vor einigen Jahren ist es ein bisschen weiter zurück, deshalb könnt ihr das auch nicht mehr so analysieren und sagen, das war der und der. Ich habe mal einen amerikanischen Prediger hier gehabt, Pastor, drüben noch in der Kirche, und er war schon da. Und dann sagte Bruder Matutis, bevor ich predige, will ich dir noch was sagen, was ich erwarte. Ich erwarte von dir 2500 Euro und das Liebesopfer. Aber der Mann ist schon da, einquartiert im Hotel. Also, und er sagt also, viel weniger predige ich nicht. Das ist mir passiert. Also, ich bin beinahe versunken im Boden, wusste nicht mehr, was ich tun soll. Einladungszettel gedruckt, Leute sind eingeladen und dann sagt er, ich erwarte von dir 2000 Also 500 Gage, das musst du garantieren. Also das war schon ein dicker Hund für mich. Und dann habe ich gedacht, guck mal, das Evangelium wurde umsonst empfangen, umsonst weitergegeben. Und wenn ich den Mann anschaue, der Mann war selbst in der Gosse. Der war mal selbst ein armer Hund, auf Deutsch gesagt. Verstehst du, und Gott hat Gnade an seinem Leben gegeben und jetzt schöpfte und kassiert er da ab. Also ich habe gedacht, Matutis, wie konntest du so dumm sein und den Mann einladen? Hättest vorher fragen müssen. Deshalb ich frag oft im Voraus, also was wird das kosten, was kostet das oder was sind so deine Preise? Wenn jemand, ein Evangelist, ich wollte, der hat auch Bücher, gute Bücher geschrieben, eingeladen, diesen Evangelist, dann sagt er, aber du musst mir First Class Flug bezahlen. Er will First Class Hotel haben, also immer First Class, First Class, First Class. Verstehst? Als wenn er. Wo hat Jesus First Class gehabt? Ich sage das nur, es ist schockierend. Es ist schockierend. Aber vieles kriegt er gar nicht mit, was so hinter den Kulissen passiert. Vieles kriegt er gar nicht mit. Und Gott sei Dank, dass er das nicht mitkriegt. Das ist vielleicht auch gut so. Weißt du, aber es ist traurig. Die Resultate nachher, diese Leute haben gedient, gepredigt, aber es ist keine Frucht rausgekommen. War viel Rimmi-Dimmi. Man hat die gute Gage kassiert. Prediger sind wichtig für das Evangelium, für das Reich Gottes. In meiner Bibel steht es in Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aus dem Wort Gottes. Und wie sollen sie glauben ohne Prediger? Also Prediger sind wichtig für das Evangelium. Es ist nicht einfach, Gott zu dienen. Und als der Herr Jesus seine Jünger ausschickte, Petrus und die anderen Aposteln, und es waren bestimmt Profis, also wenn die dann loslegten, da sind Tote auferstanden. Und da sind Leute tot umgefallen, wenn sie predigten. Denk nur an Ananias und Sapphira und so weiter. Und dann hat Jesus den Leuten gesagt, nehmt nicht zwei Beutel mit, nehmt nicht zwei Paar Schuhe mit, nehmt nicht das und so weiter. Umsonst sollt ihr predigen und was sie euch vorsetzen, das sagt ihr mit Dankeschön und nehmt es mit Danksagung und so weiter und seid gesegnet. Also dieser Apostel, auch Paulus, der hat manchmal Hunger gehabt, manchmal hat nichts gehabt, verstehst du das? Er hat gepredigt, gedient und ja, nichts rausgekommen dabei. Aber er hat Gott gedient. Es ist nicht einfach, Gott zu dienen, denn man muss eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Hast du wohlgetan, mein Knecht? Also was Gott über die Prediger heute denkt. Also natürlich ist Gott von uns nicht abhängig. Wenn wir nicht spuren und nicht das machen, was Gott tut, dann sucht er sich andere Leute. Aber es ist schön, wenn er dich und mich und uns gebrauchen kann. Warum predigen manche? Lass uns lieber zuerst mal diesen Gedanken nachgehen. In Philipper Kapitel 1, Vers 15 bis 17 sagt Paulus, manche predigen um der Ehre willen, weil es so schön ist, vorne zu sehen, sich zu profilieren. Manche können nichts anderes als nur predigen oder nichts anderes gelernt. Zwei linke Hände womöglich vielleicht in aller Liebe. Also wer nichts kann und wer nichts ist, geht zu Bahn und Eisenbahn oder Post und Eisenbahn. Aber dann steigt er ins Predigtgeschäft ein. Es ist also für manche nur eine Notlösung vielleicht, wo man gutes Zubrot verdienen kann, wie auch immer. Andere predigen das um des Gewinns willen. Andere um des Erfolgs willen, wo man sich profilieren kann. Und hier sagt Paulus in Philipper Kapitel 1, Vers 15, einige predigen Christus nur aus Neid. Kann man Christus aus Neid bringen? Denen zeige ich es. Aus Neid, so dass man Leviten vorliest und erzählt das so, hör mal, liebe Schwester, das sage ich dir nicht so öffentlich, aber durch die Blume oder Bruder, aus Neid, aus Streitsucht. Ach. Und so weiter. Man streitet sich dann Lehrmeinungen und theologische und philosophische Argumente. Andere aus guter Absicht. Es gibt auch gute Absichten. Also wir wollen nicht unterstellen, dass alles nur Zank und Zwietracht ist. Oder da gibt es, da sagt Paulus hier weiter, die einen predigen Christus aus Liebe, andere aus nicht redlicher Gesinnung, aus irgendwelchen Motiven. Nur einfach Propaganda machen, nur dass es geredet hat, wurde. Oder aus lauterer und unlauterer Absicht. Also das sind so diese Argumente, wie man das Evangelium predigt. Was sagt Gott über seine Mitarbeiter, über sein Bodenpersonal? Das würde mich also interessieren. Was denkt der liebe Gott über seine Pastoren heutzutage? Verstehst du, jetzt so? Und man greift eigentlich die Pastoren, die Prediger an und die Hauskreisleiter, die Bibelstundenleiter, die Hauszellenleiter, die werden immer massiv angegriffen. Warum? Weil sie Gott dienen. Und jeder, der irgendwo Gott dient, der wird scharf angeschossen, angegriffen, weil der Teufel möchte immer seine Diener vernichten, die Diener Gottes. Konfuzius, natürlich ein Militärstratege und Philosoph, Religionsgründer, hat einmal gesagt, will man ein Land verderben, verdirbt den Priester. Will man ein Land verderben, eine Stadt verderben, eine Gemeinde verderben, verdirbt den Priester. Wenn der Priester verdorben wird, also verführt wird, zerstört wird, ist, wenn der Altar zerstört wird, und vom Altar geht Segen und Fluch aus, wenn das zerstört ist, ist das Werk Gottes, ist das Gute, die gute Moral ist alles zerstört. Also ist also eine alte chinesische Weisheit, sogar vorchristliche Weisheit. Zerstört den Priester. Und deshalb, was jetzt passiert, und das mit der katholischen und evangelischen Kirche oder mit diesen Priestern, was jetzt Land auf Land ab passiert, ist nichts anderes als ein massiver Angriff auf die Diener Gottes. Denn nicht alle sind schwarze Schafe und nicht alle missbrauchen und vergewaltigen und verführen. Weißt du, und überleg einmal, ich habe gedacht, guck mal, als ich in der Schule ging, bei uns gab es Ohrfeigen auch. Also verstehst, Missbrauch. Verstehst du? Oder dass mal jemand ein bisschen härter angefasst hat oder so gezwickt hat. Heute zwickt man. Das gab's alles. Verstehst du? Und natürlich, jetzt fühlen sich nach 50 Jahren missbraucht, vergewaltigt oder hart angefasst. Also der hat mich hart angefasst. Oder wenn du darfst heutzutage nicht mehr Liebe zeigen, aber du darfst auch keine Strenge mehr zeigen. Du darfst niemand die Wahrheit sagen, du darfst gar nicht mehr. Du darfst Sünde nicht mehr beim Namen nennen. Also das ist also, was der Dienst eines Pastors nicht so einfach ist. Verstehst du? Da musst du jemanden in den Arm nehmen und trösten. Ja, der amüsiert sich da. Verstehst du? Oder was weiß ich, was er da macht. Und gleich sexuelle Verdächtigungen und Unterstellungen und so weiter. Oder wenn so ein Kind weint und nehmen wir mal so einen Schüler so in so ein Heim, in Internat. Ich weiß nicht, wie viele von euch im Internat waren und nicht. Aber ich weiß vom Internat, da bist du allein. Du hast niemand. Und dann sprichst dich aus und sagst, und dann kommt der Lehrer und streichelt dich und klopft dir auf die Schulter oder der Hausvater sexuell missbraucht. Ich habe hier in der Gemeinde jemanden gehabt, natürlich seine Frau war die Schuldige. Er hat hier den Mann, also wollte scheiden und hat immer nach Argumente gesucht und dann hat sie gesagt, also mein Mann hat meine Tochter sexuell missbraucht. Und war ganz einig, das Mädchen hat einfach Spaß gehabt, Zungenkuss. Weißt du, was das ist? Versteht einfach einen Zungenkuss und Papa, küssen wir uns wieder. Verstehst du? Und das hat dem kleinen Mädchen gefallen. Er hat sexuell missbraucht und das war einer der Scheidungsgründe für diese liebe Schwester, dass sie das dann sagt, also mein Mann hat meine Tochter sexuell missbraucht, also wir können nicht mehr zusammen. Ich denke manchmal, das ist schlimm. Verstehst du? Ich darf doch mein Kind küssen, so wie ich will und wie ich will. Und das ist ja mein Kind. Aber das darfst du heute nicht. Sünde. Verbrechen. Oder was ist sonst noch? Also unser Moral. Aber alles andere darfst du machen. Jeden Schmutz, jeden Dreck und jede Ungerechtigkeit. Du kannst Leute ausnehmen, mobben und vieles andere mehr. Also du kannst über Leichen gehen. Das darfst du. Ich will nur sagen, der Angriff gegen alles, was Gott ist und göttlich ist, was Liebe ist, was Familie ist, was normal ist, so wird angegangen. Wobei wir sollen schon vorsichtig sein und wir müssen wissen, wo unsere Grenzen sind. Aber früher, überleg einmal, wir waren 10 Leute und wir haben eineinhalb Zimmer gehabt, Küche und dann ein größeres Zimmer. Und wir schliefen Mann und Frau alle in einem Zimmer, weil uns gab es nichts anderes. Ihr kannt nichts anderes. Und womöglich noch in einem Bett oder mehrere im Bett. Und du siehst also, wie verdorben heutzutage, wir sind so fein und so gerecht. Und wir möchten Gerechtigkeit predigen. Und was ist gerecht, was ist richtig und was ist nötig? Was sagt Gott über sein Bodenpersonal, über seine Hirten? Habe ich ja vorhin Ezekiel 34 gelesen, kurz. Da steht nachher noch einiges mehr. Da kannst du diese Referenzstelle nehmen und kannst noch feststellen, was Gott darüber sagt. Gott ist selbst, der seine Mitarbeiter einsetzt und absetzt. Gott ist es. Und da hat niemand ein Recht und niemand ist da groß befugt. Gott selbst sucht ihm geweihte Botschafter und Diener, die ihm dienen in Heiligkeit und Furcht und Gottesfurcht und die seine Botschaft weitergeben. Wir sollen ja seine Diener sein und wir sollen von Gott was hören und weitergeben. Also deshalb ist so wichtig, dass du als Pastor, dass ich als Pastor auf Gott höre. Was sagt Gott? Und ich versuche rauszukriegen, was sagt Gott. Und ich habe ein Problem hier in dieser Gemeinde oder auch sonst die Leute, die im Internet hören. Liest du unsere Gedanken? Du hast genau das, was wir heute Mittag gesprochen haben, das sagst du jetzt. Ich lese nicht deine Gedanken, aber der Heilige Geist, wenn ich mein Ohr so an Gottes Ohr, was du dem lieben Gott vorjammerst und erzählst, wenn ich lausche morgens in der Früh, bevor die Sonne aufgegangen ist und horche, was erzählen die Kinder Gottes, was haben sie heute Nacht Gott erzählt, dann sagt Gott das und das. Wie ist für Sonntag sowas jetzt passiert? Ich bereite mich auf Sonntagspredigt und ich habe total was anderes gehabt. Mein Material war anders gelagert oder zusammengetragen und plötzlich sagt Gott, nein, das bringst du. Und weil die Leute da und da ein Problem haben. Und Gott weiß, was du für ein Problem hast. Wenn du dem lieben Gott dieses Problem sagst, du musst nicht mir sagen. Mich interessiert sowieso nicht, was du mir erzählst. Ich kann dir auch nicht helfen. Aber du sagst meinem Boss. Und mein Boss sagt es mir. Wo es weiter, was gesagt wird, was gesagt und was nicht gesagt wird. So, wie sollen die Leute glauben, wenn keine geistgeleitete Prediger da sind? Und was die Leute brauchen, ist Rhema-Wort, inspiriertes Wort im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Römer 10, Vers 15. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass die Leute eine ganz klare Sendung, eine ganz klare Berufung haben. In Jesaja Kapitel 6, Vers 8 bis 9 sagt der Herr, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und dann, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Also Diener Gottes, wahre Diener Gottes bringen Frieden. Nicht Entzweihung, nicht Streit und so weiter. Die versuchen dazu schlichten, alle Gruppen, wenn es irgendwie möglich ist, auf einen Nenner zu bringen. Also wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wer wird für uns arbeiten? Wer wird sich für uns einsetzen? Wer wird sich für dich einsetzen? Wer wird für dich in den Riss treten zwischen Gott und dem dir, zwischen dem Altar und dir, zwischen deinem Problem und dir? Du brauchst jemand. Also was sagt Gott über seine Diener? In Markus Kapitel 16, Vers 15 bis 18 heißt es, geht hin. Wo sind die Leute, die noch gehen, die irgendeinen Auftrag von Gott bekommen und tun das, was er gesagt hat? Weißt du, es ist leicht, Gott zu dienen, wenn man gehorcht, wenn man seinen Willen tut. Die Welt braucht heute von Gott gesandte Botschafter, Prediger, von Gott berufene Prediger. Was sagt Gott über die Pastoren, die dann von der Uni oder von der Bibelschule kommen? Und es ist erstaunlich, Leute besuchen Bibelschulen, kannst alle Bibelschulen hier in Deutschland durchgehen, pfingstliche oder nicht pfingstliche. Wie viele Leute werden Pastoren? Steigen wirklich in diesem Amt. Das ist eigentlich Zeitverschwendung. Das könntest du in einem Bibelkurs so nebenbei machen, Bibelschule. Und müsstest da nicht 3, 4, 5 oder wie viele Jahre auch zubringen und dann doch nicht den Beruf ausüben, den Gott will. Und alle großen Diener Gottes, die haben oft gar keine Bibelschule gehabt. Die kamen von der Arbeit direkt aufs Missionsfeld. Und sogar sind große Kirchenführer geworden. Ich denke nur Augustinus. Bekehrt sich und so weiter und Ambrosius, da lebt er noch vor ein paar Stunden noch in der Welt und dann bekehrt sich und wird Bischof von Mailand, also in der alten Kirche. Oder Petrus fischt noch und dann ruft der Heiland ihn und sagt, komm, folge mir nach. Oder Paulus studiert Theologie, muss alles vergessen, alles für Kot achten und muss ganz von vorne anfangen. Also wenn Gott beruft, er bildet seine Leute selber aus. Und dann gehst halt für eine Weile in die Wüste spazieren. Und hütest die Schafe von deinem Schwiegervater, wie der Moses. Wir haben heute so viele unberufene und unfähige Prediger. Mancher wäre guter Organist, aber kein guter Prediger. Es gibt so viele gekaufte Prediger. Was sagt Gott über die Prediger? Ich weiß selber, wie leicht man gekauft werden kann. Also ich war frisch als Bibelschüler, habe eine Gemeinde übernommen in Stuttgart und da sitzt einer vorne und streicht sein 100-Mark-Schein glatt und das legt er rein. Ich soll sehen, dass er reinlegt, dass diese 100 Mark von ihm sind. So nach einer Weile kommt er dann und sagt, Bruder Matutis, das könntest du so und so sagen. Also wieder das nächste Mal seine 100-Mark-Schein gestreichelt hat und reingelegt hat, bin ich extra, nachdem das reingelegt war, hingegangen, habe rausgeholt und habe gesagt, Bruder, behalt das. Ich möchte das predigen, was Gott mir sagt. Und was ich möchte von niemand Vorschriften machen. Gott muss mir sagen, was ich sagen soll und nicht. Wenn ich das in meinem Fleisch sage, das wird fleischlich rauskommen, das wird die Leute verletzen, das wird die Leute zerstören, das wird und so weiter. Aber wenn der Heilige Geist mir dann sagt, zuerst mal, da drehe ich mich ein paar Mal im Kreis. Das wird mir unwohl und so weiter. Und dann lege ich los und dann sage ich, du, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Was hältst du davon? Wie der Nathan zum David. Weißt, wenn du den Heiligen Geist hast, bist du sensibel. Sensibel auf das Reden Gottes und du wirst nur die Wahrheit sagen und nichts anderes als die Wahrheit. Es gibt so viel selbsternannte Prediger, möchte gerne Prediger, profilierungssüchtige Prediger und so weiter. Vom Altar kommt Segen oder Fluch, entweder das eine oder das andere. Lieber gar keinen Prediger als einen schlechten Prediger. Also lieber gar keinen, verstehst du? Als einen schlechten, der nicht auf Gott hört. Ich meine, schlecht ist nicht die Vorbereitung. Weißt du, manche denken, dass ein schlechter Prediger ist, weil er sich nicht vorbereitet. Nein, wenn einer betet und mit Gott wandelt und mit Gott redet, hat er immer was zu geben, fließt. Und so. Also das muss gar nicht so groß rednerisch sein. Aber schlechter Prediger ist, nach dem, was ich schlecht verstehe, wenn Gott zu ihm nicht redet. Wie will er dann zu den Leuten reden? Wie will er den Menschen dienen? So, es gibt so viele, die Gott nicht gesandt hat, die gehen und einfach, nur weil es so schön ist und interessant ist, viele sind nicht gesandt. Aposteln, das heißt es, ein Gesandter. Und das ist das Problem. Deshalb haben auch viele keine Botschaft, keinen Auftrag, keine Vision. Sie tun es einfach nur aus Fleisch und nicht aus dem Geist. Sie ziehen da ihr Programm durch. Und es geht nicht, dass ein Programm verwirklicht wird. Gott will zum Ziel kommen. Durch die Verkündigung, durch den Diener Gottes. Viele sind da, die gerne dienen möchten oder was tun könnten, möchten, aber sie sind von Gott nicht eingesetzt. Die sind auch selber noch nicht reif und noch nicht mündig und noch nicht profiliert, so dass Gott sagt, so jetzt gehst du aufs Feld und ernte. Zum Spörtchen kam jemand und sagte, Pastor, war der größte Pastor eigentlich, oder ein Fürst der Pastoren, heißt es von ihm, Spörtchen. Da kommt jemand und sagt, Bruder, der Herr hat mich berufen, ich sollte predigen. Er sagte, woher weißt du das? Ja, ich habe gebetet und im Geist habe ich gesehen, GP, also gehe, predige, sagte. Weißt du, was das heißt für mich? GP, gehe und pflanze. Geh im Garten, geh auf dem Acker. Weißt du, wir müssen von Gott gerufen sein. Und nicht einfach von irgendjemandem auch bestätigt sein. Ich möchte auch hier noch eine Sache angreifen oder aufgreifen. Wir brauchen die Bestätigung Gottes. Ja, Amen. Ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, sagt Paulus. Und ich bin auch nicht von Menschen gesandt und von Menschen eingesetzt, sondern von Gott eingesetzt. Diese Berufung ist so wichtig. Und dass auch nicht mal irgendwie eine Schwester dahinter steht oder ein Bruder dahinter steht. Geh, du mach du das. Weißt du, Gott muss unser Rückgrat sein und Gott muss uns von hinten decken und schützen und befehlen und so weiter. Denn dann, wenn dann Probleme kommen, wenn Gott nicht dich berufen hat und nicht weiß, das ist mein Platz, das ist meine Arbeit, das ist meine Aufgabe, das ist mein Werk, hier muss ich arbeiten. Wenn Schwierigkeiten kommen, versagst du und rennst davon, da bist du ein Mietling. Und wir haben so viele Mietlinge im Volk Gottes. Wenn der Wolf kommt und die schon nur den Wolf hören, dann rennen sie schon und lassen die Herde, lassen alles stehen. Und deshalb, Leute, die alles hinschmeißen, sind Mietlinge. Keine Hirten nach dem Willen Gottes. Weißt du, dann, wenn Spannung und Ärger kommen und die kommen, wenn du Gott dienst, du musst dich ständig mit dem Teufel rumschlagen. Dem Widersacher. Du hast ständig nicht mit den Leuten, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten. Gott sagt zu den falschen Propheten, ich habe sie nicht gesandt, ich habe sie ihnen nicht befohlen. Und dann stiehlt einer dem anderen das Wort womöglich und so weiter. Dann, ja. Gott sagt, ich habe sie nicht gesandt. Und sie predigen nicht das, was sie predigen sollen. Sie predigen vielleicht das, wonach die Ohren jücken. In der Bibel heißt es, in der letzten Zeit, in der Endzeit, werden sich Leute, Prediger, Pastoren wählen, einsetzen, berufen und sie werden sagen, der muss so predigen und so weiter. Wir wollen also eine schöne Predigt, 20 Minuten, nicht mehr. Und dann, das muss so aufgebaut sein und so weiter. Aber weißt du was, manchmal möchte Gott auch mal bittere Pillen einem verteilen und sagen, du brauchst Medizin, du brauchst das und so weiter. Aber das schmeckt mir nicht. Und in Berlin ist es ja so, da gibt es ja Haufen Gemeinden. Es gibt schon allein über 280 evangelische Kirchen. Und abgesehen, wie viele Gemeinden, das kannst du bald gar nicht mehr zählen. Und so. Und wenn es dir hier nicht gefällt, dann geht es gleich woanders. Aber weißt, das ist nicht der Wille Gottes. Gott hat uns einen Platz gegeben. Das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Da muss ich mich bewähren und behaupten auch. Also nicht nur, dass der Pastor da bleibt, sondern du auch. So. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also das ist eine Zusammenfügung. Und der Herr tat hinzu zu der Lokalgemeinde damals in Jerusalem. Aber Die holen sich Prediger, das gefällt mir, weißt du, er sagt es so schön und da verletzt er niemand, aber wir sollen das Verletzte verbinden. Und weißt du, um eine Wunde zu verbinden, musst du zuerst mal die Wunde reinigen. Musst du erst mal Jod in die Wunde gießen und dann erst Öl und so weiter. Aber die möchten gleich alles, gleich schon Öl haben und so weiter und dann erst verbinden. Und Gott möchte zuerst mal Wurzelbehandlung an uns machen, bevor er so uns richtig einsetzt. Viele Leute wollen nur bei guter Laune gehalten werden oder das, was sie motiviert im Erfolg. Wie werde ich ein Millionär? Ja, das ist auch sehr groß gefragt. Also das, es gibt Gemeinden, also die nur hinter dem Geld her sind. Also nicht nur der Pastor, sondern da wird getrimmt, wie mache ich gute Geschäfte. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, wirst du gute Geschäfte machen. Da muss man das gar nicht groß sagen. Weißt du, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe und hilft einem. Viele lassen sich verzaubern, sich fromm hypnotisieren oder sich in eine schöne, süße Welt, rosa-rote Welt versetzen. Die Probleme, die gibt's gar nicht. Weißt du, da werden viele Probleme gar nicht angesprochen. Da werden bestimmte heikle Themen gemieden. Wird nichts gesagt über Kaiser und König, über Politik oder die Steuereintreiber oder die Pharisäer. Sie sagen nichts mehr, was faul ist, was krank ist. Sünde wird nicht mehr beim Namen genannt. Es gibt also Haufen Gemeinden, wo die Sünde nicht mehr beim Namen genannt wird. Du darfst also über bestimmte Dinge in vielen Gemeinden nicht mehr predigen. Du darfst über das Kreuz nicht mehr predigen. Du darfst über das Blut Jesu nicht mehr predigen. Du darfst über den Namen Jesu nicht mehr predigen. Und du darfst über die Sünde nichts mehr sagen. Du kannst nur noch sagen, die Liebe Gottes. Liebe Kinder, Liebe Gottes. Liebe Gottes, Liebe Gottes. Aber die Liebe ist auch streng. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt. Er steht als Erster sogar in der Bibel. So. Es wird nichts mehr gesagt, wo die Menschen Gottes Gesetze übertreten oder Gottes Gebote missachten. Heute gibt es kein Wächteramt mehr. Ja, die möchten alle aufpassen und kontrollieren. Sehr viele Kontrolleure. Wer rein und rein darf, aber Wachen ist viel mehr. Wachen ist, dass man über die Lehre wacht, über Umgang wacht, über das Leben wacht. Es ist unpopulär zu warnen. Und die Menschen rasen Vollgas in die Katastrophe und merken das nicht. Es ist unpopulär. Niemand warnt sie mehr. Also pass auf, mal, das ist gefährlich, was du da machst. Oder wo du da hingehst. Man darf also nicht mehr vor Irrlehren warnen. Wir kommen alle in den Himmel, egal was. Ob es Mormone, Buddhist, Hindu, Moslem, spielt keine Rolle, wir kommen alle in den Himmel. Man darf die Irrtümer nicht mehr beim Namen nennen, wobei ich jetzt, wenn ich so die Episteln, die Briefe der Apostel lese, das Haufen Warnung gegen den und gegen die und gegen die, dieses und jenes. Du musst heutzutage warnen. Stell dir mal vor, wir dürfen ja nicht das Gift schlucken, was so Land auf Land ab in den Medien oder wo auch immer verbreitet wird. In Hesekiel 3, Vers 16 bis 20 und Hesekiel 33, Vers 1 bis 9, da heißt es, du bist zum Wächter gesetzt. Und ich werde ihr Blut von deinen Händen fordern, wenn du nicht warnst. Hesekiel 3, Vers 16. Und du ladest eine Schuld auf dich. Wenn du den Gottlosen, der nicht mit Gott wandelt, nicht warnst, oh, ist alles okay, Bruder, Schwester, mach weiter so. Nein, wenn Sünde in deinem Leben ist, kannst du nicht weitermachen. Kehrt um, sagt die Bibel. Endet euer Leben, euer Wesen. Und da muss man einfach warnen. Prediger müssen einfach Alarm schlagen. Aber du kannst bald nicht mehr schlafen. Wenn das mal richtig losgehen würde. Wenn man, weißt du, Whitefield hat manchmal so furchtbar gepredigt. John Wesley und Whitefield sind Zeitgenossen. Und Whitefield hat manchmal so gewaltig gepredigt, dass die Leute, da die Hölle den Leuten, darfst du über Hölle auch nichts mehr sagen, hatte die Hölle so heiß gemacht, dass die Leute auf die Bäume hochgestiegen sind, aus Angst vor der Hölle. Oder Berthold von Regensburg, ein Wanderprediger in der katholischen Kirche, der hat vor 100.000 von Leuten auf dem Feld draußen gepredigt, so heiß gepredigt, dass die Leute, die geschrien haben, bitte nicht die Hölle, also ich will dort nicht hin, und die wollten also um keinen Preis in die Hölle. Weißt du, die Hölle wird den Leuten nicht mehr gepredigt. Und das ist es, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht unser Leben ändern, landen wir alle dort. Und wir verpassen unsere Seligkeit. Wir sind als Erstlingsschar berufen, wir sind berufen, mit Christus zu regieren, auf dem Thron zu sitzen. Stell dir mal vor, wenn wir den Leuten nicht sagen, wo es lang geht, dann wird es im Himmel nur noch Hilfsarbeiter geben und Straßenfeger. Und die untersten Schichten, verstehst du, die werden zwar reinkommen, wie auch immer. Johannes ist entsetzt und weint und sagt, wo kommen diese her? Er weiß, die Gemeinde ist entrückt. Die Gemeinde ist schon lange nicht mehr da. Den Heiligen Geist gibt es auch nicht mehr auf dieser Erde. Und als er dann diese Vision sieht, wo kommen diese her? Diese Leute. Und dann schaut er genau hin. Die haben keine Krone auf dem Haupt. Die haben nur einen Palmzweig in der Hand. Die haben zwei weiße Kleider. Die kommen aus der großen Trübsal. In der Endzeit, da wird es eine große Trübsal geben und vielleicht sind wir schon mittendrin und wir merken es noch nicht einmal. Was auch darüber kaum gepredigt wird, über die Endzeit, Trübsal. Über die Endzeit predigt man höchstens mal Wiederkunft Jesu, Weihnachten auf Adventszeit in der Kirche, Land auf, Land ab. Aber wo wird gesagt, Leute, macht euch bereit, der Herr kommt, Maranatha? Die ersten Christen haben sich sogar gegrüßt, Maranatha, der Herr kommt. Also ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit den Leuten sagen, dass sie nachher nicht in der Hölle landen. Und die Hölle ist natürlich nicht das Feuer und so weiter. Das muss ich jetzt nicht so sehen. Die Hölle ist Gottes Ferne. Die sitzen zwar im Himmel, aber die sitzen so weit, dass sie Fernglas brauchen, um den lieben Gott zu sehen. Das ist Hölle. Ich hätte viel mehr sein können, ich hätte viel weiter sein können, ich hätte gesegnet sein können, ich hätte direkt neben zu des Heilands Füßen sitzen können, wenn man das mir gesagt hätte, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ja, ich sehe, aber um die Ecke. Und das wird die Hölle sein. Du saßt in der Gemeinde, Sonntag für Sonntag, oder was weiß ich, wann auch immer, hast Gottes Wort gehört, aber du hast das Falsche gehört. Man hat dir nicht Feuer unter dem Hintern geschürt und gesagt, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf, wach auf. Was sagt Gott zu den Predigern? Ein Thema. Weißt du, ich lade dich ein, schlag Offenbarung Kapitel 2 und 3 auf. Aber musst nicht lesen, ich streife es nur. Das sind alles, schreib an den Engel der Gemeinde zu. Das sind Pastoren, Bischöfe, Engel, Diener Gottes, Gesandte Gottes, schreib an den Engel sowieso. Stell dir mal vor, der liebe Gott müsste hier einen Brief an die Berliner Gemeinde schreiben. Was würde der liebe Gott schreiben? Was würde er sagen? Ist es wichtig? Ich habe mich selber gefragt, als ich das gelesen habe. Schreibe an den Engel zum Leopoldplatz, also hier, wo wir sind, zu dieser Gemeinde oder wo du auch wohnst, dein Kiez. So, die Sendschreiben sind Botschaften Gottes an die Prediger. Was sagt Gott über die Prediger? Zuerst einmal diese Gemeinde in Ephesus, ich kenne dich, sagt der Herr. Ich kenne dich, ich durchschaue dich. Ich habe Röntgenaugen, ich sehe, was du machst und was du nicht machst. Du bist sehr fleißig, du setzt dich sehr ein, du hast große Geduld und große Ausdauer, du bist ein lieber Kerl. Er sieht auch, dass du Gemeindezucht und Ordnung übst und sagst, ich möchte, oh Gemeinde, wir wollen dem Herrn gefallen. Du bist also eifrig für Gott, aber, was sagt Gott den heutigen Christen? Aber ich habe wieder dich. Aber ich habe wieder dich. Du, die erste Liebe fehlt. Diese persönliche Beziehung zu mir, das ist verkümmert. Bruder Maturis, das ist verkümmert. Du predigst und du dienst, aber wie ist deine Beziehung mit dem Heiland, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater? Oder du kannst jetzt deinen Namen einsetzen. Das trifft uns alle. Das ist keine persönliche Beziehung mit Gott. Wie ist dein Gebetsleben? Wie ist deine stille Zeit, deine Andacht? Wann kommunizierst du mit dem Himmel? Wann hörst du meine Stimme? Ich habe wieder dich. Dann die nächste Gemeinde in Smyrna. Ich kenne dich. Weißt du, Gott kennt die Pastoren. Weißt du, dem kann man nichts vormachen. Ich sehe deine Anfechtung, ich sehe deine Schmähungen, ich sehe deine Verleumdung, du musst unten durch. Die Leute erzählen negative Sachen über dich und so weiter. Und dann sagt der Herr, bleib treu, halt aus, bleib treu. Du kriegst keine unnötige Lasten mehr, bleib treu, bleib bei dem. Bleib stabil, bleib unerschütterlich, halte aus, höre, was der Geist sagt. Also das ist also, was hier gesagt wird, höre, was der Geist sagt. Hör nicht, was die Menschen sagen. Hör nicht, was die Medien sagen, hör, was der Geist sagt. Ich kenne deinen Platz, wo du wohnst, Gemeinde in Pergamon. Aber das ist interessant, da steht noch mehr, was der liebe Gott den Gemeinden sagt, was der Geist den Bischöfen sagt. Also, bevor der Herr an der Gemeinde arbeitet, arbeitet er immer zuerst an seinem Diener. Der wird zuerst geformt, das Gefäß. Diese Leitung wird zuerst mal gelegt und der Herr arbeitet an seinen Diener. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Lage, deine Gemeindesituation, den Zustand der Gemeinde und so weiter erkennt. Aber einige Dinge habe ich gegen dich. Also nicht nur eins, sondern bei der Ephesus-Gemeinde hat er etwas. Eines fehlt dir, die erste Liebe, diese Beziehung zu dir. Aber hier habe ich einiges. Einiges. Und er spricht dann hier seinen ernsten Tadel aus. Er sieht die Menschen in der Gemeinde, deren Gewissen ist wie gelähmt. Die könnten über Leichen gehen. Die drohen geistlich abzusterben. Sie sind gebunden an diesem und jenem und denken, wir sind in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung, wenn du an irgendetwas gebunden bist. Ob jetzt Drogen, Alkohol, Nikotin oder Medizin ist, Tabletten. Weißt du, das ist genauso mit Medikamentensucht. Nicht, wenn du diese Medikamente brauchst, nur, aber manche brauchen diese Sachen nicht und sind abhängig davon. So, und du kannst mir nicht dienen, sagt er. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel und wo ist meine Spritze? Wo sind meine Tabletten? Wo sind meine Zigaretten? Wo ist mein Bier? Da wird es heißen, im Himmel gibt es, sowas haben wir gar nicht, sowas kennen wir gar nicht. Also gebunden. Und viele leben in verdeckter oder offener Sünde. Und da wird dagegen nichts gesagt. Also die Gemeinde in Pergamon, du hast etliche Menschen, die sich also so irgendwie reingeschmuggelt haben, die da mitlaufen, die mitmachen sogar, mitarbeiten sogar, aber deren Leben stimmt nicht. Vorne und hinten nicht. Du hast den Namen, dass du lebst. Das ist an anderen Gemeinden gesagt. So, aber hier, wie sieht's aus? Menschen haben keine Ahnung, was Sünde ist. Und das ist so schlimm. Sünde ist Zielverfehlung auf der einen Seite, aber Sünde ist Rebellion gegen Gott, wenn man gegen Gott hadert. Warum hast du das zugelassen? Warum ist es mir passiert? Warum bin ich krank geworden? Warum habe ich einen Unfall gehabt? Warum ist mein Mann oder meine Frau mir weggelaufen? Warum ist das? Warum bin ich arbeitslos geworden? Hader mit Gott, das ist Sünde. Rebellion. Nicht nur Ziel verfehlen, das ist zu wenig, dieses griechische, hellenistische Denken. Aber dieses Hadern mit Gott, warum hast du uns rausgeführt? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Du siehst also immer wieder gegen Gott motzen und aufbegehren. Und das ist Sünde. Was sagt Jesus seiner Gemeinde, seinen Boten? Hier hat die Gemeinde in Thyatira. Ich kenne deine Werke, du bist fleißig, bist lieb und nett. Und es sieht diese wunderbare Liebe untereinander, die umarmen sich und küssen sich links und rechts und auf dem Mund. Also es ist alles lieb und gut. Diese Liebe, diese Glaubenstreue, er sieht die Aktivitäten in der Gemeinde. Also diese Gemeinde ist wirklich eine schöne Gemeinde, liebe Gemeinde, nette Gemeinde. Die essen zusammen und frühstücken zusammen und teilen das Geld zusammen und so weiter. Aber Jesus sieht auch die Gefahr, da ist eine ganz große Gefahr. Er sieht diese Gefahr, und da schreibt er, diese Gefahr, die von einer Frau ausgeht, dieser Isabel, dieser Königin von Ahab, die aus Tyros kommt, eine Götzendienerin und Götzendienst da reinbringt in Israel, und diese Frau bringt Heidentum in Israel, diese Isabel, der Geist der Isabel ist heute so verbreitet in christlichen Kreisen, dass du es gar nicht für möglich hältst. Isabel, weißt du, der Ahab ist impotent, Pantoffelheld auf Deutsch gesagt, dass der Ahab, verstehst, ja, mach das. Und weißt du, und die Isabel sagt, leg dich ins Bett, ich besorg dir das Grundstück da. Leg dich ins Bett. Verstehst du? Und das ist so schön, ins Bett zu liegen und aufzuruhen, und mein Weib macht es schon. Und die managt dann, und was macht sie? Dann hetzt sie Pöbelvolk auf. Und das war, und dieser, und wird das Grundstück vom Naboth weggenommen. Also, leg dich ins Bett, Ahab. Also, so arbeitet die Isabel, beruhige dich, beschwichtigt. Und gerade sie bringt Sünde in die Gemeinde, eine Irrlehre, Götzendienst, dass sogar Elia muss kommen und Feuer vom Himmel holen. Guck mal, kannst du es vorstellen? Die hat alle Priester Gottes umgebracht und 800 Priester selber eingesetzt, ihre eigenen Priester. Hat eine ganze Religion für sich selbst da aufgebaut in Israel. Also ich habe wieder nicht, und das ist die Isabel. Also Gott hat schon eine Menge, so eine Hexe. Das war sie wahrscheinlich, so verhext. Und der Ahab hat es gar nicht gemerkt. Er war von Gottes Gnaden König auf dem Stuhl Davids. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau ihn so weit, oder die Frau hier, diese Isabel, und da sagt der Herr, ist so als Synonym, und ich habe was, dass du sie regieren lässt, dass du sie schalten und walten lässt, dass du ihr die volle Freiheit gibst und so weiter. Dann die nächste Gemeinde, dem nächsten Pastor in Sardes. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Stell dir mal vor, schöne Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde, die haben Taufe, die haben alles Mögliche, geben regelmäßig ihren Zehnten. Du hast den Namen, dass du lebst. Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde des Heiligen Geistes. Vergiss es, der Name macht es nicht. Du musst auch der Inhalt muss stimmen, nicht nur Etikette. Und es wird heutzutage so viel Etikettenschwindel betrieben. Gemeinde, neues Land, neues Leben. Oder wie man die Gemeinde auch alle nennen möchte heute. Gemeinde, Powergemeinde. Aber da ist keine Kraft da. Oder falsche Kraft, fremdes Feuer. Weißt du, oft steigt sich fremdes Feuer in die Gemeinde rein. Und Leute werden verzaubert, denken, das ist das Feuer Gottes. Weißt du, der Teufel versucht, solche Zauberer in die Gemeinde reinzubringen. Philippus predigt in Samaria, eine große Erweckung, eine große Freude in Samaria, Leute bekehren sich. Und da kommt ein Simon auch dazu. Und der beweist, Kraft Gottes zeigt, Leute fallen um, Füße werden länger oder kürzer. Oder was weiß ich, Dämonen fahren mit großem Geschrei aus. Nur eines kann er nicht, den Heiligen Geist geben. Der kann alles, den ganzen frommen Zirkus, aber den Heiligen Geist kann er nicht geben. Dann sagt er, ich gebe dir Geld, Bruder Petrus, wenn du mir auch die Vollmacht schenkst und gibst, so dass ich, wenn ich die Hände auflege, dir auch den Heiligen Geist empfangen. Vollmacht kann man nicht kaufen. Vollmacht wird einem gegeben. Und dann sagt er, du Schalk, weißt du, es wird so viel Verkauf vermittelt, wie heilig Kranke lernt man das? Wie macht man das und so weiter? Das kannst du nicht lernen, es wird einem gegeben von Gott. Alles andere ist nur gekauft. Du kannst Doktortitel kaufen, kannst Professortitel kaufen, du kannst alles kaufen. Du kannst alle Grade kaufen und alles was so, aber du kannst Vollmacht nicht kaufen. Autorität kannst nicht kaufen, die wird einem gegeben. Und es wird euch von oben her gegeben. Oder wenn ich dann an die ganzen okkulten Praktiken denke, das war die Simon der Zauberer, im okkulten Bereich Reiki und so weiter, kannst sogar Meister werden, kannst alles möglich und alles nur kaufen und ein bisschen zuhören und ein bisschen sich einweihen lassen, aber bei Gott geht das nicht. Es wird euch von oben gegeben und es geht über den Weg des Zerbruchs, wenn du dich der mal eins bekehrst. Bruder Petrus hat einen Preis bezahlt. So, Sardes, was hat die noch? Die haben den Schein. Also und der Simon verzaubert, Gottes Kraft ist das. Leute, das kann man nicht dagegen sagen. Die Zeichen. Und wer heilt, der hat recht. Aber woher kommen die Heilungen? Verstehst du, wer heilt, hat recht. Das mag schön klingen. Der Teufel heilt auch. Der Teufel befreit auch. Weißt du, der steigt aus der einen untersten Etage raus und steigt dann im dritten Stock, haust du dann oder im Penthouse. In aller Liebe. Also, der Heilige Geist ist der große Unterschied. Kann auch der Heilige Geist wirken und den kann der Petrus dem Simon den Heiligen Geist nicht geben. So, es gibt, also der Schein täuscht, der fromme Betrieb, dieses religiöse Theater, der fromme Rummel. Ich habe was gegen dich, sagt hier. Die Gemeinde Jesu wird von geistgeleiteten Leuten gebaut und geleitet. Echte Gemeinde Gottes, meine Herde, sagt der Herr. Also die Böcke, die können laufen, die kannst du sowieso nicht führen. Die sind stur, die bleiben stur, die rempeln überall an und es gibt mehr Böcke wie Schafe. Also es ist interessant, meine Schafe, nicht meine Böcke. Und er wird scheiden, Schafe und Böcke. Also meine Schafe, die zu meiner Herde gehören, die meine Stimme kennen. Und deshalb, die brauchen eine andere Weide, ein anderes Futter, eine andere Quelle der Erfrischung. Die sind nicht zufrieden. Und seine Schafe werden nicht zufrieden sein mit dem Stroh. Die wollen was Saftiges, was Kerniges, was Echtes. Okay? Die Gemeinde Jesu wird gebaut durch Menschen, die auf Gott hören, von Gott abhängig sind, die dem Herrn vertrauen, die gelernt haben, dem Herrn zuerst mal abzugeben und dann empfangen sie vom Herrn das Brot und teilen es aus. Gebt ihr ihnen zu essen? Das ist also, wie die Gemeinde Jesu gebaut wird. In Sardes. Da sind noch einige, die haben ihre Kleider nicht befleckt und sich beschmutzt und sich hineinziehen lassen mit der Isebel. Also das sind noch einige, Gott sei Dank. Also das hat Gott auch gesagt. Also in deiner Gemeinde sind auch noch ein paar, Bruder, die sich nicht damit New Age sich abgegeben haben, mit dem ganzen Freimaurerzeug, Illuminatis und den ganzen, was weiß ich, allen ganzen Gespensterzeugs und Verschwörungstheorien. Die gehen geradeaus ihren Weg, die kümmern sich nicht, was der macht und so weiter, und die lassen sich nicht vereinnahmen. Und du wirst so schnell vereinnahmt in den christlichen Kreisen. Ich bin in eine Freimaurerei reingezogen. Ich habe mit Freimaurerei nichts zu tun, aber ich bin reingezogen durch einen Pfingstprediger. Der kommt aus USA. Er kennt niemand. Ich bin sein Gastgeber. Ich muss vorstellen, solche Prediger kommen auch. Und gibt es auch. Und ich wusste gar nicht, was der Mann für, der ist Pastor, erfolgreicher Pastor in Amerika. Eine tolle Gemeinde mit 600-700 Leuten zu dem Zeitpunkt gehabt. Und kommt und sagt, Bruder Matutis, am Donnerstag, also er hat angefangen irgendwann zu predigen, war wie eine Woche, so etwa eine Woche bei mir, sagt er, du, am Donnerstag ziehst du den besten Anzug, den du hast. Ich lade dich ein. Sag ich, wie bitte? Du ladest mich ein. Ich habe gedacht, okay. Und dann ladet er mich ein und sagt, frag mich nicht, wo wir hingehen. Und so weiter. Denk nur an diesen Spruch, was in der Bibel drin steht, suche der Stadt Bestes. Und dann ladet er mich ein, suche der Stadt Bestes. Und dann komme ich rein, der Bürgermeister, Direktor vom Theater, alles lauter Leute, die ich aus der Zeitung kenne. Und er darf sogar am Stammtisch sitzen, wo dieser Leiter der Gruppe ist und so weiter, kriegt seine Fähnchen, darf sofort sprechen, erzählt so seine Geschichte, er ist Pastor, er predigt, er ist gerade beim Herrn Matutis da und versucht mich da einzuführen, Bürgermeister und so weiter, und die sind plötzlich da drin, weißt du, so scheinheilig, und er geprüft, dann wurde nachher, nachdem er fertig war, nach so 20 Minuten Referat, dann gab's Essen, so wie bei den Geschäftsleuten oder sonst, nettes Essen, gute Zeit. Und dann ist wieder nachher jeder gegangen, da hat noch ganz kurz, wurde noch ein Brief vorgelesen. Also, die und die Firma darf nicht in unsere Stadt rein. Ich habe bis heute beobachtet, bis heute ist die Firma nicht in Heilbronn. Bis heute nicht. Weißt du, das ist eine Macht. Da gab's Prozesse, da gab's alles mögliche. Und du wirst so schnell reingezogen. Frag nicht, Bruder. Frag nicht, suche das Stadtbestes. Die Ökumene, Allianz, weiß ich sonst noch was. Such das Stadtbestes. Alles gute Vorsätze. Der Teufel wird nicht mit dem Pferdefuß kommen und Hörnern. Der Teufel wird wie ein Lamm kommen. Der redet wie ein Lamm, steht in der Bibel. Und so weiter. Und so scheinheilig. Und ich war so froh, dass ich dann von Heilbronn weg war. Und die haben immer wieder versucht, mich einzuladen. Weißt du, wer einmal drin ist, da große Not, da rauszukommen. Und die kennen dich, verstehst du? Der hat dir vorgestellt, der hat über mehrmals meinen Namen da gesagt, also Herr Matutis macht da ganz tolle Arbeit und. Er wollte mich unbedingt reinbringen. Und mit allen Mitteln, dass jemand in Deutschland auch von den Pfingstern auch dort reinkommt, zu der Freimaurerei. Aber ich bin Gott so dankbar, dass Gott mich bewahrt hat. Dann habe ich zuerst mal gefragt, was ist das? Was ist das für eine Clique? Ich wusste gar nicht, im Rathauskeller haben die sich getroffen. Also, gute Adresse. Was sind das für Leute? Und dann habe ich gesagt, Freimaurer. Weißt du, also ich war ganz unbedarft, ich habe keine Ahnung von dem Zeugs gehabt. Und so schnell kommst du irgendwo rein. Und dann kommst du nicht mehr raus. Und so viele sind reingekommen in Sachen, nicht aufgepasst, aber dadurch, dass ich den Heiligen Geist habe, ich habe gesagt, was ist das? Und dann passierte noch etwas, der Mann hat Unfall gehabt, einen schweren Unfall. Und nein, der hat vorher Unfall gehabt. Nicht, dass er nachher hatte, vorher einen Unfall gehabt. Dann hat er erzählt in diesem Vortrag, sagte, wissen Sie, also ich war mit dem Krankenbett, bin ich extra dorthin gekommen. Man darf höchstens dreimal fehlen bei den Leuten. Dreimal fehlen im Jahr und so weiter. Und sogar mit Krankenbett bin ich an diesen Sitzungen, habe ich teilgenommen und. Habe ich gedacht, guck mal, in der Gemeinde geht er nicht. Da lässt er sich nicht mit Krankenbett hinbringen. Aber zu diesen Sitzungen und zu diesen Treffens, da lässt er sich sogar mit Krankenwagen hinbringen. Und da habe ich gedacht, da stimmt was nicht, lieber Bruder. Der hat gut gepredigt, aber für mich war es, da stimmt was nicht. Und weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, spürst du, da stimmt was nicht. Und weil die meisten den Heiligen Geist nicht haben, merken es nicht, dass da was nicht stimmt. Du kannst nichts dafür, dass du mal irgendwo reinschlitterst oder mal eingeladen wirst und du sagst, na Mensch, sag mal, wo bin ich denn da eigentlich? Aber der Heilige Geist wird merken, zeigen, du, da stimmt was nicht. Wenn du in eine Gemeinde hinkommst, die tot ist, da wirst du dort vielleicht hingeraten oder mal landen und da wirst du aber merken, du, da stimmt was nicht. Da ist irgendetwas faul an der ganzen Geschichte. Irgendetwas. kannst nicht erklären, aber der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis. Da wachst du auf und du müsstest aufwachen. Natürlich, heute weiß ich, wenn ich durch die Stadt laufe, weiß ich, ha, da hat mal Freimaurer gewohnt und das, weil ich mich mit dieser Sache beschäftigt habe, weil es mich interessiert hat, was war das? Und ich warne die Leute davor. Weil ich sage, du, horch, das ist nicht koscher. Und es ist sehr schwer rauszukommen, Bruder oder Schwester, Brüder natürlich. Und die waren das Interessante, die waren alle per Du und die waren Brüder. So wie wir in der Gemeinde. Und ich kenne die Leute gar nicht. Oder die haben den nicht gekannt. Bruder. Nur nebenbei. Pass auf. Weißt du, ich kenne deine Werke. Die Gemeinde in Philadelphia noch bei. Lass uns mal zur Offenbarung zurückgehen. Was würde Jesus heute den Predigern sagen? Philadelphia-Gemeinde, schöne Gemeinde, liebe Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Also bei Gott, ihm braucht man nichts erzählen. Ich kenne deine Motive, deine Hintergedanken. Ich kenne alles. Ich weiß alles. Also Gott kennt uns. Gott weiß, ob du ehrlich bist oder nicht ehrlich bist. Was die Motive sind, was die Hintergründe sind. Jesus hat manchmal ganze Nächte durchgebetet, besonders als er seine 12 Apostel wählte. Und dann erst im Gebet hat er alle empfangen. Du musst von Jesus herausgebeten, herausgeliebt, herausgearbeitet werden aus dieser Welt, damit du ihm so wirklich dienen kannst, echt dienen kannst, ehrlich dienen kannst. Und Gott fragt, was sind deine Beweggründe, dass du mir dienst? Wer hat dich berufen? Wer hat dich ordiniert? Wer hat dich ordiniert? Das ist, oder wer hat dich gesandt? Wer hat dich dahingestellt? Irgendeine Organisation, ein Vorsteher oder der liebe Gott und der Heilige Geist? Jetzt kommt die liebste Gemeinde, die letzte Gemeinde, Laodicea. Schreibe an den Priester, Bischof, Pfarrer, Prediger, Rabbi. An die Gemeinde zu Laodicea. Ich kenne deine Werke. Pui, du bist weder kalt noch heiß. Bei dir stimmt was nicht mit der Temperatur. Also, du hast alles perfekt. Du suchst so viel Kompromisse, versuchst niemandem weh zu tun, bist zufrieden, gar satt, bedarfst nicht, aber du spielst Theater und täuscht dich. Und du merkst nicht, dass du bist arm, nackt, bloß, jämmerlich und elend. Und doch so fromm. Man kann fromm sein und doch nackt rumlaufen. Geistlich. Was würde Jesus den heutigen Gemeindeleitern sagen? Sind die, deren Beweggründe göttlich und geistlich? Bist du heiß oder kalt? Also Gott ist lieber ein kalter Mensch, angenehmer als so ein lauwarmer, so Mischmasch, so Panschal, so von allem bisschen was, aber nichts Richtiges. Lieber als gar keiner, als dann so ein halber. Was würde Jesus hier sagen? Zuerst einmal, ich nehme noch den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt, wehe mir. Du musst sehen, also was er sagt, wehe mir, wenn ich nicht das predige, was mir aufgetragen worden ist. Wehe mir. Wehe mir, was Gott zu mir gesagt hat, wenn ich das nicht tue, wenn ich die Leute nur unterhalte. Paulus war kein guter Prediger. Weißt du, bei seinen Predigten sind die Leute sogar eingeschlafen und zum Fenster rausgefallen. Weil er zu lange, bis nach Mitternacht, heißt es, hat er gepredigt. Also war lang, Nonstop-Prediger war er. Also stell mal vor, beim Paulus zuzuhören, schläfst ein und fällst vom Stuhl runter. Ja, wehe mir, wenn ich die Leute nur unterhalte und wenn ich ihnen nicht die Wahrheit sage. Und Paulus sagte den Ephesern, ich habe euch ermahnt, unter Tränen, besonders, einzeln, öffentlich. Wehe mir, wenn ich das nicht tue. Also wenn er konnte, hat er die Leute ermahnt, Ratschläge gegeben, unter Tränen. Ich muss vorstellen, wo bist du zum letzten Mal unter Tränen von irgendjemand ermahnt worden, ermutigt worden? Unter Tränen, jemand kommt zu dir und sagt, du, ich habe ein Wort von Gott für dich. Oder sonderlich, das extra genommen hat, dass man einen Spaziergang gemacht hat und dass man irgendwie von Jerusalem nach Emmaus gegangen ist und legt die Schrift aus, sonderlich, extra Bibelstunde für dich. Dieses Thema werden wir behandeln, weil es so wichtig ist. Wo macht man das, dass man problembezogen lehrt, predigt? Als Prediger haben wir eine ganz große Verantwortung. Die Gemeinde wird nie weiter sein als ihr Hirte. Die wird nur so weit gehen, wie der Hirte geht und wie er sich führen lässt. Also wenn du also eine Gemeinde verderben willst, verderb den Pastor, den Hirten. Wenn du die Gemeinde fördern möchtest, förder den Pastor. Ganz einfach. Diene ihm, ermutige ihn. Ich habe nachher noch einen kleinen Punkt, bete für ihn. Das ist auch wichtig. Weißt du, kritisieren kann jeder. Aber fang an für deinen Pastor, also ich meine jetzt nicht nur mich, sondern ich meine grundsätzlich, egal wo er dein Pastor ist und wo der ist, bet für ihn, denn der hat eine Verantwortung. Ich bin mal in St. Peter-Ording. Normalerweise gehe ich immer in eine freie Gemeinde, wenn ich irgendwo bin, aber ich habe keine gefunden dort. Bin in St. Peter-Ording in Ferien und dann gehe ich in die evangelische Kirche. Und dann gucke ich mal an und ich bin entsetzt, als ich lese, wer heute predigt. Ein moderner Theologe. Und ich weiß, er ist also überzeugt, Gott ist tot und was weiß ich alles. Er hat Bücher geschrieben in diese Richtung. Und er predigt. Aber ich stehe schon vor der Tür mit meiner Familie und habe gesagt, Kinder, wir gehen im Gottesdienst. Bin entsetzt, habe meiner Frau gesagt, also, was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Aber ich lerne hier meine Lektion. Bin reingegangen, habe gesagt, lieber Gott, ich will nicht den Prediger zuhören. Rede du zu mir durch den Prediger. Rede du zu mir durch den Prediger und segne den Prediger und lass ihn nichts anderes sagen als das, dass meine Kinder nicht verdorben werden. Sowas, was sie dort hören. Er ist moderner Theologe, er glaubt nicht an die Auferstehung der Toten, er glaubt an das nicht, er glaubt an gar nichts eigentlich. Also ich frage mich, warum er dann ein Theologe ist, aber Doktor und Professor noch dazu. So, ich sitze da und ich habe gebetet, lieber Gott, rede, benutze ihn. Du, und er hat zu mir so gepredigt, ich weiß heute noch, was er gepredigt hat. Weißt du, er hat erzählt, wie Paulus in Athen war und dort seine Panne erlebt hat. Und dann geht er nach Korinth und sagt, ich werde nichts anderes predigen als Christus den Gekreuzigten. Und ich weiß, die Predigt könnte wiederholen, was der gepredigt hat. Rede, Herr. Weißt du, rede, Herr. Wenn du im Gottesdienst bist und mit dem Prediger nicht gerade einverstanden bist und es dir nicht gefällt, bete. Herr, rede, benütze mich, lass ihn. Weißt du, der kann reden was anderes, aber ich höre ganz was anderes. Man fragt sich zum Beispiel Pfingstwunder. War das jetzt ein Sprachwunder oder ein Hörwunder? Die Apostel haben geredet in anderen Sprachen, aber die haben jeder in seiner eigenen Sprache geredet, gehört. War das jetzt ein, deshalb, der kann predigen, was er will, aber du hörst, was Gott hören will, weil du sagst, rede Herr, dein Knecht hört. Was sagt Gott heute zu den modernen Predigern? Und Gott kann manches verändern bei dir. Also, dann habe ich gesagt, lieber Gott, mir ist egal. Also, wenn Leute sich bekehren manchmal und sie sagen, ich habe keine Gemeinde, nimm die nächste Kirche um die Ecke. Das ist also gut für dich, wenn du keine Gemeinde hast. Also, wenn du irgendwo im Dorf wohnst und ich habe da einer alten Frau mal geraten, die in Österreich irgendwo wohnt und sagt, bei uns gibt's nur noch katholische Kirche. Ich habe gesagt, gehen Sie in die Kirche. Ich habe dieser Oma geschrieben, gehen Sie in die Kirche, beten Sie für einen Priester und so weiter und machen Sie keinen Aufstand, hören Sie zu, ja, der glaubt das nicht und was weiß ich. Da habe ich gesagt, ist egal, Sie müssen glauben, nicht er. Und er muss nur seine Arbeit tun. Er muss Ihnen aus der Bibel vorlesen und Sie segnen und so weiter. Und jetzt hat sie neulich geschrieben, sagt, ich bin so gesegnet, Sie glauben gar nicht, ich kenne meinen Priester nicht, aber der ist schon 20 Jahre im Ort. Der predigt und er spricht mich an. Und zuerst habe ich gedacht, ich muss in der Freikirche gehen, und die gibt's nicht weit und breit. Die nächste ist vielleicht in nächster großen Stadt da, irgendwo in Österreich. So, aber Gott redet zu mir. Das hängt sehr viel von den Menschen ab, der zuhört. Das hängt so viel von Menschen ab, der zuhört. Du kannst den besten Prediger haben und der sagt dir überhaupt nichts. Weil du Gott nicht durch ihn hörst. Aber wenn du dich hinsetzt und sagst, Herr, jetzt guck mal, ich habe keinen Prediger mehr. Gott kann durch einen Esel auch sprechen, glaub mir das. War mal in der Bibel schon so ein Fall. Gott kann einen Esel benutzen. Und wenn Gott einen Esel benutzen kann, kann er einen katholischen Priester auch benutzen. Evangelischen auch. Charismatischen auch. So, okay, wir gehen weiter. Es ist so wichtig, was Jesus sagt, wehe. Er sagt, wehe. Pass auf vor Verführung. Und gerade wenn der Prediger nicht okay ist und nicht mit Gott wandelt und nur so, wir wollen eine Mega-Church haben, Mega-Gemeinde haben, wir wollen einen riesigen Tempel haben, eine Kathedrale haben und so weiter. Wenn die Prioritäten nicht stimmen, wenn es nicht um Jesus geht, dann wirst du verführt, dann wird man dir ständig Geld aus der Tasche ziehen. Die geistlichen religiösen Führer, Priester und so weiter sind die größten und schlimmsten Verführer, aber auch die heiligsten Führer. Beides hängt damit zusammen. Viele sind blind, kennen die Stimme Gottes nicht. Viele sind Wölfe im Schafspelz. Stimmt auch, ist auch wahr. Aber manche sind wirklich Lämmer, die dem Lamm nachfolgen. Und Jesus. Und an denen kannst du dich auch orientieren. So, hüte dich also vor denen, die mit der Obrigkeit zusammenarbeiten, die nicht ihre eigene Identität haben. Also die nur gehorchen, die beim Staat angestellt sind oder bei der Kirche angestellt sind, aber nicht beim lieben Gott angestellt sind. Also wer Gott dient, braucht eine doppelte Anstellung. Eine bei dem Verein oder wo er ist und die andere Anstellung, die braucht er beim Heiligen Geist. Verstehst du, dass der Heilige Geist das, was Jesus getan hat, durch uns weiterwirkt? Denn wer nur dem Staat dient und so weiter, der Obrigkeit dient, der kann dir nicht dienen. Der muss immer schön nach dem Mund reden. Also da kann ich geradlinig gehen. Da gefällt mir die Frau Käsmann. Verstehst du so? Die hat nicht, also auch als Bischöfin, hat gesagt, Afghanistan, das ist nichts für uns. Also Soldaten sollen zurück. Also die hat den Staat kritisiert. Wo erlauben sich die Leute noch, und das gehört dazu, Jesus, wenn ich Jesus höre, der hat den Staat kritisiert, der hat die Priesterschaft kritisiert, der hat denen die Wahrheit gesagt. Er sagt, horch, so nicht, meine Lieben. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und Mammon. Also Jesus hat ganz klar, also das Establishment kritisiert. Also der hat nicht gesegnet, einfach den Kaiser oder den hohen Priester oder den Herodes. Es ist so wichtig, dass wir eine Trennung machen zwischen Reich Gottes und Reiche dieser Welt. Du kannst nicht zwei Reichen dienen. Satan zeigt dir alle Reiche, das kannst du alles haben. Aber wir sollen Gott dienen. Heute ist es einfacher, wie es vielleicht vor 150 Jahren war. Früher war es so, was der Landesherr glaubte, musste auch das Volk glauben. Aber heute kannst du deine eigene Meinung bilden. Das nächste, was der Herr sagt, wovor wir uns als Diener Gottes hüten müssen, vor Gesetzlichkeit, vor Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist also auch die Sache, Matthäus 16:16. Also hüte dich vor Gesetzlichkeit und Fleischlichkeit und dass du es nur vom Fleisch Offenbarung bekommst, aber nicht vom Geist. Hüte dich von der Heuchelei. Heutzutage, dass wir einfach gerade ausgehen, sagen, so spricht der Herr. Weißt du, Jesus erzählt da Lukas 12:21 und Lukas 20:46, die lange Kleider tragen, die gerne gegrüßt werden wollen, weißt du, das ist so Ehre nehmen von Menschen. Das also, ist es nur, weil es ein schöner Beruf ist. Ich werde geehrt, Herr Pfarrer, bin bei jeder Hochzeit, bei jeder Beerdigung, immer ein Stammgast, Herr Pfarrer bei der Kindersegnung oder was weiß ich, Herr Pfarrer. Weißt du, Heuchelei. Menschengefälligkeit. Immer vorne sitzen da am Tisch da, am Stammtisch. Überall gefragt zu werden, was sagt die Kirche dazu? Die Kirche sagt, eine echte Kirche sagt immer, ob sie gefragt wird oder nicht gefragt wird. Ist eine Stimme des Herrn in der Wüste. Und sie predigt so. Und wenn sie keine Kanzel bekommt, geht sie halt in die Wüste am Jordan und dort predigt sie dann. Alles, was du bist, ist Gnade. Das sollen wir auch bewusst werden als Diener Gottes. Müssen wir uns nicht anstrengen. Brauchen auch nichts leisten. Wir sollten auch keine Leistung von den Leuten erwarten. Als wahre Diener Gottes, wir müssen den Leuten, den Schafen eine gute Speise geben. Gute Weide. Wir müssen sagen, Schäfchen, psch, da musst du fressen. Das ist was für dich. Und das ist nichts für dich. Und so weiter. Wir müssen also nur für die Ernährung sorgen. Weißt du, ich habe etwas in meinem Dienst hier in der Gemeinde gelernt. Ich muss nicht um Geld betteln. Weißt du, wenn die Verkündigung stimmt, stimmt auch die Kasse. Kommt auch das Opfer ein, Leute geben's, weil sie gesegnet werden, geben sie Leute auch vom Internet, wenn ich Leute schicken Spenden von überall, von der Schweiz, Österreich und so weiter, weil sogar vom Ausland, wir kriegen so viel Spenden, Gott versorgt uns, weil wir die Wahrheit sagen, weil wir die Leute nicht irgendwie um den Mund herum reden oder wo nach ihnen die Ohren jucken, wir sagen, was los ist und sie werden gesegnet, von Gott berührt. Und ein Mensch, wenn er von Gott berührt ist, hat eine offene Hand, er sagt, komm, diene weiter. Mach weiter, lauf weiter und hilft und so weiter. Deshalb hat Jesus gesagt, nehmt nichts mit, es wird euch immer gegeben werden, was ihr braucht für unterwegs. Die Gemeinde ist ja Gottes Werk und Gottes Bau. Also wir bauen ja seine Gemeinde und wir sind nur seine Mitarbeiter. Er ist der Hauptakteur, der Hauptbeteiligte und er baut seine Gemeinde nach seinen Vorstellungen. Und es ist so wichtig, dass wir, und ich baue hier diese Gemeinde nach Gottes Vorstellung. Sie soll Familie Jesus sein, Haus Jesus sein, Gemeinde Jesus sein. Also einfach Einfach eine Gemeinschaft, die der Herr baut. Und der Herr tut hinzu und der Herr nimmt auch hinweg. Beides gehört dazu. Also bei Ananias und Sapphira, die passt nicht rein, die haben geschwindelt. Und die hat Gott selber weggenommen. Ich muss niemanden rausschmeißen oder du musst auch niemanden beten, Herr, tu den raus. Weißt du, der muss raus, also der muss unbedingt aus der Gemeinde raus. Ich habe solche Leute mal in Heilbronn gehabt, habe gesagt, das ist Unfug. Weißt du, was wir beten sollen? Herr, verändere diese Menschen. Oh Herr, schenk Gnade, denn wir sollen barmherzig sein, wie Gott mit uns barmherzig ist. Und der gute Hirte ist, also der gute Pastor ist, der einfach Barmherzigkeit übt. Barmherzigkeit ist es, dass man an der Not nicht vorbeigeht, dass auch mal materiell unter Umständen eingreift und hilft oder auch geistig einen Rat gibt. Also nicht nur liebe Gemeinde und dann abheben. Okay, wir machen ein Stückchen weiter. Ein guter Prediger, ein biblischer Prediger, auch nach der Bibel orientierter Prediger, ist der, all das lehrt, was Jesus befohlen hat. Und deshalb ich frage, schau, untersuch deinen Pastor, nimm ihn unter die Lupe, predigt er all das, was in der Bibel drinsteht, was Jesus befohlen hat, und lehrt ihr alles halten, was ich euch befohlen habe. Was hat er so befohlen? Wie sieht's mit der Taufe aus? Tauft er die Leute? Lehren ist eigentlich das weitergeben, was Gott gegeben hat, lehrte die Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird, sagt er auch, dass Leute, das müssen wir ablegen, das müssen wir ablegen, das müssen wir lassen und das müssen wir lassen und das müssen wir lassen. Ja, eigentlich müssen wir alles lassen. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Also diese Forderung ist schon eine massive. Andere haben Angst vor dem Heiligen Geist und sagen deshalb nur Dreiviertel Wahrheit. Haben Angst, Geistestaufe zu lehren, dann denken sie, was passiert, wenn die Leute reinkommen, die sind alle verrückt, wenn die in Sprachen beten. Aber weißt du, wir müssen die Freude am Herrn haben. Wir müssen erfüllt werden und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Geistestaufe gehört auch dazu. Zungensprache gehört auch dazu. Singen in Sprachen gehört auch dazu. Weissagen gehört auch dazu. All das gehört dazu. Wird da das volle Evangelium gelehrt? Zum vollen Evangelium meine ich Krankenheilung. Also okay, manche machen das. Dämonenaustreibung um Himmels Willen. Das gehört aber auch dazu. Du glaubst gar nicht, wie viele Christen, die haben sich nicht mal richtig bekehrt, die Hand gestreckt und sind Christen geworden, die sind durchs Fenster reingestiegen in die Gemeinde Jesu. Die haben nicht da an der Tür alles abgegeben und sind auch umgezogen und gewaschen und die Lumpen abgegeben. Nein, die haben noch so viel vom alten Schlendrian mitgenommen und das haftet ihnen noch an und das du riechst, wenn du genau hinguckst. Und die sind noch nicht im Wasserbad des Wortes gewesen. Sie sind vielleicht getauft, aber noch nicht die Heiligung erlebt. Weißt, Heiligung ist zuerst einmal, wir können nur der Heiligung nachjagen, wenn wir es mal mit der Heiligung angefangen haben. Du musst so eine Stunde erlebt haben, das ganze alte Zeug ist abgefallen. Die alten Blätter sind jetzt endlich abgefallen. Der neue Saft steigt auf und das alte fällt nach und nach. Jetzt kommen Knospen, Blüten und jetzt kann Frucht auch anlassen. Du brauchst so eine Stunde der Heiligung. Und da sind so viele Christen belastet. Also ich widerspreche den Pfingstern hier zum großen Teil. Also die Pfingster glauben nicht, dass wenn man bekehrt ist, dass man noch okkult belastet sein kann oder dass man Dämonen haben kann. Sogar unser lieber Bruder Petrus, da sagt er, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, gut, Mann, Heiliger Geist hat es alles offenbart, Matthäus 16. Das hat der Heilige Geist gesagt. Aber 5 Minuten später sagt der Herr zu demselben Petrus, der so eine große Offenbarung gehabt hat, Satan hinter mir. Das heißt also, der Teufel war da. Judas war ein erbetender Jesu. Einer, der rausgebetet worden ist. Und Satan erfüllte sein Herz. Also Leute, wir können nicht festlegen und sagen, ja, einmal bekehrt, immer bekehrt. Einmal geheiligt, immer geheiligt. Oder einmal befreit, immer befreit. Du bist vielleicht von einem Dämon befreit, aber 7 hast du noch. Weißt du, aus Maria Magdalena heißt es, 7 Dämonen sind ausgefahren. Jetzt bin ich gerade beim Lukas in meiner Vorbereitung. Eigentlich bin wieder abgedriftet, weil das mich so beschäftigt hat. Maria Magdalena, aus ihr sind 7 Dämonen ausgefahren. Weißt du, was das für mich heißt? Nicht, dass 7 Teufel auf einmal rausgefahren sind. Sie hat 7-mal Befreiung gebraucht, bis sie endlich mal frei war. Also das heißt immer wieder. Und deshalb ist sie bei Jesus geblieben, damit der Teufel nicht mehr zurückkommt. Du musst bei Jesus bleiben, damit der Teufel nicht mehr zurückkommt. Aber das tun die wenigsten nicht. Oder die meisten nicht. Weißt du, 7 Teufel so nacheinander. da ist noch einer drin. Verstehst du? Und sie hat gemerkt, wieder einen Anfall gehabt. Und wieder raus. 7 Teufel aus der Maria Magdalena und so weiter. Und das war beim Heiland. Also der macht sonst gründlich eine Sache. Aber der Herr Jesus hat sogar mehrmals nötig gehabt, diese Dämonen bei Maria Magdalena auszutreiben, weil so viele drin waren. Und deshalb liebte sie nachher auch so viel. Salbte seine Füße und diente Jesus mit großer Freude. Und auch andere, auch ist es interessant, merkwürdig, gerade die Weiblein. Oh Gott, segne die Schwester. Aber da im Evangelium lese ich, und viele Frauen, die von Dämonen besessen waren, folgten Jesus. Die Männer sind wieder nach Hause gegangen. Ich denke nur, in Gadara hat der Mann, geh zu deiner Familie, hat der Herr gesagt. Aber die Frauen, weißt du, was das auch die Gründe gewesen sind? Ich meine, ich mache mir schon meine Gedanken darüber und was es sein könnte oder gewesen sein könnte. Aber gerade das Gott, dass der Teufel die Frauen so anfällt. Und deshalb auch den Schwestern, auch in den pfingstlich-charismatischen Kreisen, muss man sagen, Leute, ihr braucht Befreiung. Und zwar bitter nötig. Und zwar solide Befreiung. Und das ist so Klempnerarbeit. Bis das alles raus ist, bis nichts mehr da ist, bis du wirklich frei bist. Und so eine dumme Gedanke ist schon ein Geist, ein Dämon. Dummer Gedanke? Wie viele dumme Gedanken sind da? So, Heiligung gehört auch dazu, zum vollen Evangelium, Wiedergutmachung. Wo hörst du Predigten über Wiedergutmachung? Gib zurück, was du gestohlen hast. Oder wo wird über die Wiederkunft Jesu gesprochen? Denn das ist das Höchste, was uns erwartet, die Ankunft unseres Herrn Jesus. So, sie möchten ja sich ja nicht verderben, deshalb wird auch die Wahrheiten der Bibel, so diese Fundamentalwahrheiten, was er befohlen hat zu predigen, nicht gepredigt. Sie möchten Leute nicht verlieren, nicht aus der Rolle fallen oder er als Extremist gelten oder sie möchten allen recht machen, haben Angst vor Auseinandersetzungen. Und deshalb wird die Wahrheit verkürzt oder nur so umschrieben, höchstens nur mal mit einem Satz erwähnt. Viele dienen nur aus Angst, sind Sklaven einer Organisation, dass sie nicht genug getan haben, nicht gut genug getan haben. Und viele sind wirklich begnadigt. Also ich möchte sagen, viele Pastoren und Prediger, die haben von Gott ein Charisma, eine Berufung, aber sie stellen ihr Talent unter dem Scheffel. Sie sagen nicht aus Furcht vor den Juden, also dass Jesus auch verstanden ist oder dass Jesus lebt oder dass Jesus der Messias ist, aus Furcht. Viele setzen ihre Gaben nicht so ein, wie sie einsetzen sollten. Stell dir mal vor, wenn jetzt, was für Möglichkeiten hat doch ein Pfarrer. Wenn der am Sonntag morgens auf die Kanzel sagt und liebe Gemeinde und dann das Dorf predigt und das geht wie Lauffeuer durchs Dorf, wenn der die Wahrheit sagen möchte. Wir hätten wieder Reformation am laufenden Band. Wir hätten Revolutionen, wenn solche Prediger, was war Martin Luther? Billiger Mönch. Verstehst du? Und Mönch, der sucht den gnädigen Gott, der einfach keinen Frieden hat. Aber dieser Mönch hat Gott erfasst und hat eine Reformation angezettelt und diese 95 Thesen angeschlagen. Das war auch kein Meisterschritt. Verstehst du, das angeschlagen. Wer hat das gemacht? Ja, Luther war das. So, was würde passieren, wenn die Prediger Land auf Land ab, die Priester Land auf ihre Gaben einsetzen würden, ihre Gaben gebrauchen würden. Also ich habe mal einen Fall erlebt und Gott gebraucht alle Diener Gottes und alle, die Gott dienen, in welcher Kirche auch immer und wo sie auch immer sein mögen. Also ich bin von Kiel runtergekommen, nach damals Heilbronn, und dann ruft mich eine Frau an und sagt, Pastor, mein Dudes, ich krieg keine Luft, ich ersticke. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Aber ich bin gerade heimgekommen, pack gerade meine Sachen aus. Ja, kannst du nicht kommen? Das war so Marbach, wohnte sie bei Marbach oder in Marbach. Und kannst du nicht kommen und für mich beten? Habe ich gesagt, hör mal, Schwester, ist lieb, ich kann das machen, aber ich bin jetzt müde. Welcher Kirche gehörst du an? Oder du bist nicht Mitglied in meiner Kirche oder meiner Gemeinde. Welche Kirche gehörst du an? Ich bin katholisch. Ich sag, prima. Ihr Katholiken, habe ich gesagt, ihr habt die Krankensalbung. Geh zu deinem Priester und lass dich mit Öl salben. Und er ist ja der Diener Gottes. In meiner Bibel steht nicht, dass der Priester besonderen Glauben haben muss, dass Zeichen und Wunder geschehen. Der muss nur das tun und du musst nur das tun, was in der Bibel drin steht. Geh hin. Aber der glaubt nicht an Zeichen und Wunder und. Ich habe gesagt, du gehst hin und der soll dich mit Öl salben. Die geht hin, der Priester erschrickt, der kam ja nachts, also ist der Abend spät, und sagt, ja, wir haben Krankensalbung, aber das ist die letzte Ölung. Dann sagt er, bitte, salben Sie mich. Der Priester hat sie reingenommen, sie gesalbt Und die Frau ist geheilt worden. Und der Priester kann es nicht mehr fassen. Er rief mich ein paar Tage später an. Herr Matthäus, Sie haben die Frau sowieso zu mir geschickt. Und ich habe mit ihr gebetet. Und die Frau ist geheilt. Ich glaube, ich habe die Heilungsgabe. Aber ich sage es noch. Du siehst also, wenn Leute den Segen vorenthalten, die sollen da hingehen, wo Gott sie benutzen möchte. Und haben sie nicht Literatur und so weiter, dann habe ich von Osborne ein Buch geschickt, die Krankenheilung, habe ich gesagt, das ist das beste Buch, das es so gibt, lesen Sie das Buch. Und was macht unser, lese nachher später Zeitung, also wir haben die gleiche Zeitung auch gekriegt bei uns, und dann lese ich, Heilungsgottesdienst in der Stadtkirche von Marbach. Jetzt hat doch der Priester eingeladen Leute, und da sind etwa 60, 70 Leute gewesen, da ist nichts Außergewöhnliches passiert, aber hat ihnen über Krankenheilung erzählt, sie mit Öl gesalbt und das Kreuzeszeichen gemacht, und Gott wirkt. Die Resultate müssen wir Gott überlassen. Und so weiter. Also es gibt Prediger, die meisten, die sind nicht motiviert und geschubst, und manchmal müssen Dinge passieren, die einfach, ja, die Leute auf die Spur bringen. Es gibt gute Prediger, aber die wissen nicht, dass sie gut sind. Den muss man irgendwie zeigen. Was glaubst du, was manche Pastoren für einen Kampf haben? Also ich habe in meiner Kontaktadressenkartei und so weiter viele Pastoren und Pfarrer. Und so weiter, was die für Kämpfe haben. Weißt du, auf einsamen Posten, sie haben niemand. Bei ihren eigenen Brüdern verstehen sie nicht. Da dürfen sie das nicht sagen. Wenn sie das sagen würden, fliegen sie raus. Schlimm. Aber deshalb betet für den Pastor, den Prediger und so weiter, damit er Heilung erlebt, volles Evangelium predigt, Kraft Gottes verkündigt und so weiter. Viele haben keine biblische Autorität und Vollmacht und so weiter, weil sie nicht das tun, was in der Bibel drin steht. Das muss man denen helfen, dass sie da hinkommen. Und manche wollen es natürlich auch nicht. So, viele suchen nur die Ehre bei Menschen, aber nicht bei Gott. Suchen Menschen zu gefallen. Jesus sagt da in seinen Predigten einmal, das Salz ist dumm geworden. Ich könnte vielleicht sagen, die Pastoren sind dumm geworden. Sie sind zwar super intelligent, aber sie nützen nichts mehr. Ihre Predigten sind wertlos, sinnlos, packen nicht mehr, beschäftigen die Leute nicht mehr. Selbst Fäulnis ist nicht mehr auf, das Verderben. Viele Predigten sind geistlos, die sind sehr intelligent, mit sehr vielen Fremdwörtern. In einer kleinen Dorfgemeinde, Freikirche, da kommt ein Bibelschüler, hält eine Andacht. Kommt von der Bibelschule, Theologiestudium hinter sich, hat Lateinisch und, Griechisch und Hebräisch gelernt und so weiter. Der denkt, das muss er dieser Gemeinde beweisen und wie gebildet er ist. Und dann sagt er, das heißt so und so und das im Griechischen heißt es so und im Lateinischen heißt es so. Und dann sitzt ein alter Bruder, also ein alter Christ, sitzt dahin. Bruder, jetzt hast lang genug in Sprachen geredet, bring die Auslegung. Weißt du, die Leute wollen nicht Lateinisch, Griechisch und Hebräisch hören. Die wollen Deutsch hören, was der Heilige Geist zu sagen hat. Bringt die Auslegung. Wird nie vergessen. Bringt die Auslegung. Deshalb, ich versuche ganz bewusst, und wenn ihr meine Predigten zuhört, ich verwende kaum Fremdwörter, versuche nicht Fremdwörter zu verwenden. Ich versuche so, dass man es verstehen kann, dass der normale Bürger versteht, was Gott sagen wollte. So viele Predigten, da fehlt die Botschaft, der Inhalt, da sehr viel leeres Stroh und keine Körner. Alles menschliche Weisheit, aber die göttliche Weisheit fehlt. Die göttliche Weisheit fehlt. Und die göttliche Weisheit ist das Kreuz, das Blut und der Name Jesus. Das ist die göttliche Weisheit. In vielen Kirchen sitzt Jesus vor der Tür. Warum auch immer. Hat nichts zu sagen in der Gemeinde mehr. Er wird nicht gefragt. Jesus ist arbeitslos in den meisten Kirchen. Deshalb passiert so wenig, weil Jesus nichts zu tun hat. Der sitzt draußen und guckt lieber den Vögeln zu. Und dann sagt er, schaut die Spatzen an, schaut die Lilien an. Eine Gemeinde wird nie weiter sein als der Hirte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Unterhirten uns an den Oberhirten orientieren. An Jesus Christus. Ist er da? Der Herr sagte zu Petrus einmal, wenn du dich mal bekehrst, weide meine Schafe. Wenn du dich einmal bekehrst, Leute, die Frage war, liebst du mich? Immer wieder nur, liebst du mich? Das Einzige, was der Herr von den Pastoren, Prediger will, dass sie den Herrn lieben. Die erste Liebe, das war das Erste, was in Ephesus verloren gegangen ist, der Christenheit, der Urgemeinde, die erste Liebe. Liebst du mich? Und dann sagt der Herr zu Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, die Kleinen, die brauchen noch mehr Fürsorge als die Großen, die müssen wir ein bisschen so Stock nehmen, den Schäferhund schicken. Und so, aber weide meine Lämmer. Aber zuerst musste Petrus selbst dem Herrn richtig folgen lernen und den Weg selbst entdecken und finden, wo er gehen muss. Der Prediger muss zuerst selbst eine Persönlichkeit werden. Was würde Jesus heute den Pastoren sagen? Sind wir noch Salz und sind wir noch Licht in dieser Welt? Wir müssen zuerst mal selbst treu sein. Ich kann von meinen Geschwistern nichts erwarten, was ich selber nicht tue. Ich kann nicht Zehnten zahlen, fordern und sagen, Geschwister, bringt den Zehnten, wenn ich selber keinen Zehnten zahle. Deshalb, ich werde nur so weit sein oder die Gemeinde wird nur so weit sein, wie ich selber bin. Ihm selbst musst du erstmal Jesus folgen, ihm gehorchen, bei ihm zu seinen Füßen gesessen sein und ihm zuhorchen. Und zuerst mal, mein Charakter muss von ihm geformt worden sein. Dann kann ich sagen, so Leute, so müssen wir eigentlich alle aussehen. Diese Uniform muss man tragen. So müssen wir uns ausrichten, das ist die Richtung, die wir gehen sollen. Zuerst muss ich selbst erlöst sein, bevor ich von anderen Erlösung fordere. Wovon ich selber nicht frei bin, kann ich von anderen keine Freiheit fordern. Zuerst muss ich selber geführt werden, bevor ich andere führe. Alle, die Gott irgendwo dienen oder dienten oder dienen wollten, die wurden zuerst mal von Gott auf die Seite genommen. Einige schon 40 Jahre lang. Moses, 40 Jahre, so auf die Seite. Elia am Bach Krit, bei der Witwe. Du musst zuerst einmal selbst ein Zeuge werden von irgendetwas, was mit dir passiert ist. Denn wir sind ja Zeugen Jesu Christi. Wir sind Zeugen Jesu Christi. Die apostolischen Predigten haben immer ein Zeugnis gehabt. Aber wenn du heute so die Prediger hörst, sehr wunderbare Theorie, Zusammenhänge zu und so, aber kein Zeugnis. Was haben sie mit Gott erlebt? Die Botschaften der Apostel waren immer praxisbezogen, zeugenhaft. Immer lebensnah, aus der Praxis genommen, ein Anschauungsbeispiel von irgendetwas. Prediger damals haben mit dem Leben alles gezeichnet, ihr Leben schaut mich an. Paulus sagt, seid meine Nachfolger, so wie ich Christi Nachfolger bin. Man konnte das auch anwenden, was die da gesagt haben. Es war nicht so abstrakt, so schwer verständlich. Was haben die Apostel so gepredigt? Sie haben die göttlichen Wahrheiten gepredigt. Die Frage ist, predigen die heutigen Pastoren, Prediger, Evangelisten, Missionare, Botschafter göttliche Wahrheiten? Sie haben göttliche Worte weitergegeben. Ich habe es vom Herrn empfangen, sagte er. Selbst beim Abendmahl, sagt Geschwister, das ist vom Herrn, was ich jetzt weitergebe. Handauflegung, vom Herrn empfangen. Sie waren nicht perfekt und Gott erwartet nicht Perfektionismus. Sie haben nicht perfekt gepredigt, aber sie haben die Leute zur Vollendung gebracht. Sie haben Ratschläge gegeben, wenn sie Probleme hatten. So löst man die Probleme. Rabbinisch natürlich. Paulus war ein Rabbiner. Sie haben die Probleme der Leute beseitigt, ihnen Hilfe gegeben. Heute trauen sich die meisten Prediger keine rabbinische Lösung geben. Weißt du, da gibt es so Leute, die glauben an Geister, glauben an alles Mögliche. Und dann sagt Paulus, es ist doch ganz einfach. Wenn die Schwestern, damit die Engel unterscheiden können, Männlein, Weiblein, die setzen sich ein Kopftuch auf. Und so weiter. Und schon haben wir das Problem gelöst. Sie haben also Lösungen angeboten. Stell mal vor, jetzt würde ein Pastor das machen. Der wird gleich als Sektierer bezeichnet. Aber die meisten Leute brauchen rabbinische Lösungen. Die brauchen etwas zum Anfassen. Die brauchen ein Taschentuch, das man ihnen auflegt. Wo passiert das, dass man den Leuten etwas Handgreifliches, Plastisches in die Hand drückt und sagt, so, nimm das Öl und geh und salb jetzt die Kranken. Angst. Das darf man nicht. Da dürfen nur ordinierte Leute. Nein, nein. Geisterfüllte Leute, die da glaubten. Auf Kranke zu heilen, nicht Ämter einzusetzen, auf Kranke zu heilen. Die da glauben, die werden auf Kranke die Hände legen. Die werden Teufel austreiben. Die werden in anderen Sprachen reden. Wo sind diese apostolischen Zeichen und Dienste? Das waren die ersten Christen. Und die Gemeinde wurde motiviert. Geht raus. Nicht zusammen. Nein, raus. Da, wo ihr hinkommt. Sie haben das Negative durch das Positive ersetzt und das, was schlecht war, weg und das Gute raus, rauf, auf den Leuchter gestellt. Sie haben Menschen in die Gegenwart Gottes gebracht. Sie haben den Himmel aufgeschlossen. Mit den Hirten steht und fällt die Gemeinde. Mit den Pastoren. Der Teufel hat auf die Priester abgesehen, die Pfarrer, Prediger, schlecht zu machen. Alle über einen Kamm zu scheren. Und ich denke, wir müssen für die katholische Kirche beten und für die Pfarrer und Priester beten der katholischen Kirche. Nicht, dass ich jetzt katholisch werde, nein, aber der Teufel versucht, das pastorale Amt durch den Schmutz zu ziehen. Da hat er Spaß. Da baden dich die Medienleute auf. Verstehst du? Und habt ihr noch einen Fall irgendwo? Und jetzt suchen sie ganz Regensburg auf den Knien ab oder ob die dort irgendwo mal was finden, dass der Ratzinger auch was angegriffen werden kann. Geschwister, wir haben eine Verantwortung, denn sind ja unsere Mitarbeiter, Mitkämpfer. Die dienen ja genauso Gott, nur auf irgendeine Art und andere Weise. Andere Schafe. Verstehst du? Andere Schafe. Das ist okay, sind andere Schafe. Der Herr sagt, ja, ich habe noch andere Schafe und die muss ich auch noch reinholen. Aus dem anderen Stall. So, wir müssen tolerant werden. Aber der Teufel hat auf die Prediger abgesehen. Und ich werde euch noch etwas Schockierendes sagen, warum so viele Kinder gläubiger Eltern nicht glauben. Wir haben mal ein Kindermitarbeiterseminar gehabt in der Gemeinde und dann sprach der Heilige Geist. Es ging ja, weil da die ganzen Seminar von verschiedenen Gemeinden, und dann ging es darum, dass so viele Kinder, gläubige Eltern nicht an Jesus Christus glauben. Und wir haben gebetet, wir haben keine Antwort gehabt, und da sprach der Heilige Geist durch eine Prophetie: Ihr habt meine Stimme getötet. Ich kann zu euch nicht mehr sprechen. Psst. Und da war Sprachlosigkeit und Stille in der Bibelstunde und in diesem Seminar. Keiner traute sich mehr, was zu fragen. Der Referendar wusste nicht mehr, was er sagen soll. Und ihr habt meine Stimme getötet. Und wisst ihr, was passiert ist? Dann kam nachher das Bild, in der Auslegung, Johannes der Täufer. Da tanzt dieses Mädchen und sagt, ich möchte das Haupt für Johannes des Täufers haben. Johannes der Täufer war die Stimme Gottes. Haben wir Bibelarbeit gemacht, diesbezüglich, danach gleich anschließend, die Stimme Gottes und so weiter. Und die Stimme Gottes ist getötet. Und es gibt, wenn die Stimme Gottes einmal tot ist, gibt es keine weitere Stimme Gottes. Tut mir leid, aber so ist es. Jesus steht vom Herodes. Und Jesus hat weder Mu noch mehr gesagt. Und Herodes ist aufgeregt und diese Passage haben wir in der Bibel. Ja, redest du nicht mit mir? Der hat nicht einmal geantwortet, warum er nicht mit ihm redet. Die Stimme Gottes war getötet. Und weißt du, was dann passiert als nächstes? Dann setzt sich Herodes auf dem Thron und gibt sich aus, ich bin die Stimme Gottes. Und das ist der Weg, das habe ich überall erlebt wie ein roter Faden. Wenn die Stimme Gottes einmal getötet ist, dann redet Gott nicht mehr zu einem und dann gibt man sich selbst als die Stimme Gottes. Nur ein Beispiel. Und deshalb, Leute, wenn ihr wollt, dass eure Häuser gerettet werden, ganz einfache Lösung, redet nichts Negatives über den Pastor zu Hause am Mittagstisch. Oder auch über die Gemeinde. Weißt du, habt ihr gehört? Der Chor hat dreimal Ansatz genommen und nicht bis sie angefangen haben zu singen. Und der Pastor, der hat kein Ende gefunden. Und was er da gesagt hat. Und so weiter. Und dann redest du. Und dann, die Kinder hören zu. Die Kinder hören dir, die passen sehr gut auf. Und die sagen, also hock mal in dem Saftladen. Zu dem Pastor. Nee, danke. In die Gemeinde. Wo man so am Mittagstisch so alles durchgekaut hat. Und sagt, diese Gemeinde wollen wir nicht hingehen. Dankeschön, unseren Herrgott behalten wir in unserem Herzen, aber diese Kirche wollen wir nicht. Und Leute, lasst uns ganz ehrlich sein, wie wurde über die Pfarrer, die Priester, die Rabbiner und die Diener Gottes geschimpft und geredet? Verstehst du, wie viele Witze? Nichts, man kann Spaß haben, aber man muss nicht schmutzige Witze über diese Leute ziehen und reden. Und zwar die Stimme Gottes getötet und es gibt keine weitere Stimme. Wenn Gott redet, redet immer über sein Bodenpersonal. Wie sollen sie hören, wenn es keine Prediger da sind? Wenn alle so schlecht sind. Alle nur Kinder missbrauchen und vergewaltigen und was weiß ich alles. Und alles nur so Schmutzfinke sind. Das sind nicht alle. Glaub mir das. Und wenn es welche sind, Gott möge ihnen vergeben. So, aber weißt du, Gott will reden. Gott will benutzen. Und Gott kann nicht mehr benutzen, weil wir die Stimme getötet haben. Und jetzt kommen die Medienleute. Jetzt sind sie die Stimme Gottes. Aber ich sag euch eines, die verfaulen am lebendigen Leib. Jetzt sind sie die Stimme Gottes. Jetzt sagen sie die Wahrheit. Jetzt bringen sie alles ans Licht. Auch der Ratzinger. Jetzt bringen sie alles ans Licht. Weißt du, das ist die Stimme Gottes. Die haben die Stimme Gottes getötet. Deutschland hat keine Stimme mehr, wenn sie nicht wieder zurückkehrt. Zu dem ursprünglichen Gott will zu uns reden. So, der Kopf des Predigers, der muss rollen. Und wie viele Gemeinden Also ich kann Gemeinden nachvollziehen. Ich kenne ja eine ganze Menge Gemeinden. Ich predige ja schon über 40 Jahre. Und ich beobachte, warum geht manche Gemeinde bergab? Warum geht es bei mancher Gemeinde nicht mehr vorwärts? Die haben den Prediger zur Kündigung bewogen. Der hat es aufgegeben, hingeschmissen, abgehauen, liegen gelassen und so weiter. Und auch in Berlin gibt es, hier in Berlin eine super Gemeinde, da hat mal 1000 Leute gehabt im Gottesdienst. Eine super Gemeinde und man hat den Prediger zur Schnecke gemacht, fertig gemacht und diese Gemeinde, die hängt heute noch am Hungertuch. Haben zwar ein großes Gebäude, aber die kommen nicht weiter. Und gespalten. Und so, weißt du, aber was angefangen, der muss weg. Da kommt der nächste Prediger, der muss auch noch weg. Da sind, glaube ich, in der Zeit, seitdem ich in Berlin bin, sind drei oder vier Pastoren einfach nur die Köpfe müssen rollen. Nur die Köpfe müssen rollen. Kein Wunder, dass Gott diese Gemeinden und diese Art von Gemeinden nicht segnen kann. Gott segnet, wo die Brüder einträchtig beieinander sind und wo sie in Liebe zusammenarbeiten, der Kopf muss rollen. Und wenn du dann die Gemeinden anschaust, wenn es dem Pastor, dem Hirten der Kopf gekostet hat und ganz besonders dem Gründer der Gemeinde, es geht nochmals dem Gründer der Gemeinde, dem Vater in Christus, verstehst du, der die Gemeinde mit aufgebaut hat, wenn man den rausschmeißt, verstehst du, der muss weg, der ist zu alt. Gewiss, weißt du, das ist ein anderes Problem, viele kleben an ihr Amt und lassen es nicht los. Oder dass wenn sie, man sollte rechtzeitig merken, ich weiß, es ist gefährlich, was ich jetzt sage. Ich will auch bis ins Rentenalter kommen und so weiter. Aber weißt du, dass man lernt, die Zeit ist rum, jemand anders kommt und wird jemand anders dienen. Und es wird auch sein und es muss auch sein. Und dass wir nicht daran hängen, das ist auch ein Fehler. Wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst, dann sollst du aufhören. Also in dem Moment, wo du deinen Verstand verlierst oder was weiß ich, und Gott zeigt es, das wird Zeit. Aber Gott gebraucht bis zum Schluss. Gott gebraucht bis zum Schluss. Also, ist so wichtig. Paulus sagt den Ephesern, als er dann zusammenholt sie, nach meinem Abscheiden werden aus euren eigenen Reihen gräuliche Wölfe aufstehen, die die Herde nicht verschonen werden. Nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe aus euren eigenen Reihen entstehen. Das Gericht fängt am Haus Gottes an. Was sagt Gott über die Pastoren, war mein Thema. Gott baut seine Gemeinde, Gott dient seiner Gemeinde, aber wir müssen auch aufpassen, dass diese gräulichen Wölfe nicht in die Gemeinde kommen und eindringen. Und der Teufel kommt immer wieder und versucht rein in die Gemeinde zu kommen. Weißt du, manchmal, wir sollten ganz genau wissen, wir sollten niemand aufnehmen, den Gott nicht aufnimmt. Und auf niemand hören, auf den Gott auch nicht hört und der nicht auf Gott hört. Radikal, aber das ist so. Wir sollen niemand aufnehmen. Und wir kriegen nur Probleme, wenn wir das tun, was Gott nicht getan hat. Was Gott nicht befohlen hat. Ich denke nur diese Spannungen jetzt, weil wir Apostelgeschichte durcharbeiten in unserer Bibelschule. Apostelgeschichte. Gott hat Paulus und Barnabas ausgeschickt als Missionare. Aber was macht unser lieber Bruder Barnabas? Nimmt seinen Neffen Markus Johannes mit. Also der Junge muss mit. Der Junge muss mit. Und dann gab es wegen dem Jungen Schwierigkeiten. Da sind die Gott ausgeschickt hatte, sind in Streit geraten. Nur weil sie jemand mitgenommen hat, der nicht die Sendung hatte. Weißt du, der war in Ordnung. Markus hat einen anderen Auftrag. Der soll das Markus-Evangelium schreiben. Aber der sollte nicht mit Paulus und Barnabas zusammen aufs Missionsfeld gehen. Dem ist er nicht gewachsen. Dafür ist er nicht bestimmt. Der hat eine andere Berufung. Und deshalb, jeder muss in seiner Berufung sein, damit Gott segnet und bestätigt und so weiter. Und wir sollten niemanden mitnehmen, den Gott nicht berufen hat. Okay, jetzt noch ganz schnell was anderes. Als Prediger darfst du dich nicht entmutigen lassen. Ich möchte auch, es gibt so viele Pastoren, die entmutigt sind, die auch diese Predigt hier hören. Die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Gibt's. Weißt du, ich kenne Pastoren, die haben 3, 4 Gemeinden, Kirchen, Dorfpfarrer oft, und die tun mir so leid. Und da haben nur ein paar alte Omis in der Kirche und so weiter. Und Gott sei Dank, dass es die wenigstens gibt, sonst müssen sie auch dicht machen. Aber wir dürfen Gott vertrauen, wir tun unsere Arbeit. Du musst nach dem Wort Gottes handeln. Predigen zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen, auch das gehört dazu. Nicht menschengefällig sein, nicht organisationsgefällig sein und auch nicht fürs Geld, sondern einfach predige das Wort. Lass das Wort arbeiten und irgendwo, wer weiß es, vielleicht ein paar alte Kartoffeln, die kann Gott noch zu ein paar guten Kartoffeln machen und noch daraus was Vernünftiges werden lassen. Predige das Wort gelegen und ungelegen. Du darfst beharrlich sein, wie Paulus den guten Kampf kämpfen. Vielleicht ist es manchmal auch für uns, also ich habe oft schon gedacht, guck mal, stell mal vor, ich hätte nur 3-4 Leute im Gottesdienst. Müsste ich auch damit zufrieden sein? Müsste ich auch damit dienen? Und müsste auch sagen, Herr, das ist jetzt, also es wird nicht mehr. Was kann ich tun? Gewiss, ich müsste weitersuchen und so lange arbeiten. Und ich habe eine ganz kleine Gemeinde mal übernommen. Also mit nichts, nur 6 Stühle. Also 6 Leute in der Gottesdienst. So habe ich die erste Gemeinde übernommen, mit 6 Personen. Und dann musst du hart arbeiten. Und er hat gesagt, ich möchte anders arbeiten wie die anderen Pastoren. Ich möchte missionieren, rausgehen. Wir haben dann alle Stühle zusammengestellt und nur noch 6 Stühle. Das waren die ersten 6 Leute. Dann haben wir nächsten Sonntag, meine Frau und ich, wir haben über jeden Stuhl gebetet. Du musst vorstellen, über jedem Stuhl die Hände aufgelegt. Und Herr, die Leute, die da kommen und da sitzen werden, segne diese Stühle, segne die Menschen. Wir wissen nicht, wer kommt. Bring. Nächstes Mal haben wir 6 Stühle dazu, das waren schon 12. Dann nächsten Sonntag wieder 6 Stühle dazu, immer 6 Stühle, bis wir alle Stühle verbraucht hatten, die im Raum waren. Und die waren dann wirklich voll. Dann kommen natürlich die Leute von anderen Pastoren, meine Kollegen, und sagen, ja, weißt du, der kommt direkt von der Schule und hat die größte Gemeinde. Weißt du, 120 Leute so im Gottesdienst zu haben und mehr, das ist schon eine Gnade. Aber weißt du, dass du arbeiten musst, dass du sie segnen musst, dass du beten musst. Die ersten Leute, die ich da hatte, das war Chaos. Der eine hat eine Brille gehabt und kein Glas drin, keine Gläser drin. Der andere liest die Zeitung im Gottesdienst. Verstehst du? Während ich predige von diesen 6, weißt du, schon sehr ermutigend. Der eine, wo keine Gläser hatte, der hat Krach mit seiner Frau gehabt, die hat ausgeschlagen die Brille. Und der andere, der wollte nur Zeitung lesen und mich stören. Aber ich habe das ignoriert, ich habe diesen Dämon gebunden, der dort an diesem Platz saß, dass wenn der herkommt oder dieser Mann kommt mit der Zeitung, dass er gelähmt ist, dass er zuhört. Weißt du, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das müssen die Pastoren wissen. Das ist keine einfache Sache. Und dann muss ich die Leute reinziehen im Namen Jesu und dann lade ich sie ein, dann schreibe ich sie an, dann ich muss da arbeiten. Und Gott hat Gnade geschenkt. Die Sache ist gewachsen. Und gewachsen. Dann haben wir Jesus People, ist ausgebrochen, so diese Erweckung Jesus People, dass wir dann im Rotlichtmilieu und sowas gearbeitet haben, Drogenszene. Ja, und Gott hat Gnade geschenkt. Und Gott tut Türen auf und schließt die Türen. Und wir müssen mit der Leitung des Heiligen Geistes mitgehen, was der Geist einen führt. So, achte auf die Stimme deines Gewissens, so arg wichtig, Bruder, Schwester. Wenn du Gott dienst, achte auf die Stimme des Gewissens. Wenn Gott rot zeigt, dann ist es rot. Wenn Gott grün zeigt, dann ist es grün. Und wir sollten nur gehen, wenn es grün ist und nicht bei gelb. So viele Leute rennen bei gelb und warten nicht, bis es grün ist und werden überfahren und kommen in Krisen. Zum Schluss, aber das lest ihr selber zu Hause durch, da wird beschrieben, wie ein echter Diener Gottes aussieht. 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13. 1. Timotheus, das ist eigentlich für den Bischof, wer ein Bischofsamt begehrt, wer also ein Hirte sein will, und auch Diakon. Aber eigentlich, das ist ein Vorschritt, 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Das ist also ein Modell, wie sieht ein vernünftiger Christ aus? Wie sieht ein vernünftiger Pastor aus? Denn das, was denn von Pastoren, Bischöfen und Ältesten und Diakonen erwartet wird, das wird von dir und von mir auch erwartet. Das ist so das Normale. Der sollte verheiratet sein und er sollte seinem Haus vorstehen und er sollte seine Finanzen in Ordnung haben und er sollte, ja, kein Säufer sein und er sollte, was weiß ich, kein liederliches Leben führen, du weißt es schon. Also was das noch so alles ist. Also er sollte anständig leben. Wir haben, ein Pastor hat so große Probleme gehabt in Weinsberg. Der hat statt Amen in der Kirche zu sagen, Gemeinde Prost. Verstehst du? Prost. Also der hat verwechselt, dass er jetzt in der Kneipe ist und nicht mehr und dass er jetzt gerade im Gottesdienst ist. Und weißt du, und das hat so Skandal gebracht vor 25 Jahren. Jahren und so weiter, dass der statt Amen und dann bevor der Kanzel runterkommt, dann Gemeinde Prost. Und ist auch nicht mehr korrigiert. Also Weinsäufer. Deshalb, die Bibel weiß, warum solche Dinge in der Bibel drinstehen. Weißt du, das ist also nicht Zufall. In der Bibel gibt es keine Zufälle. In der Bibel hat alles seinen Sinn und Zweck. Und deshalb, der soll also das und das tun. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, wo so aus dem Wort gegründet sein soll, es ein Wort, die Bibel kennen, sollte also wandeln nach dem, was er sagt. Was würde Jesus heute den Pastoren sagen? Lass uns mal Stopp machen hier. Lass uns mal so anders fragen. Und eigentlich sollte jeder von uns ein Pastor, ein Missionar, ein Evangelist werden. Was würde der Herr zu dir, zu mir heute sagen, wenn er so reinkommen würde und sagen, schreibe an die Gemeinde, da wo du wohnst. Dein Haus sollte eine Gemeinde sein. Grüß mir die Gemeinde in deinem Haus. Was würde Gott deinem Hausvorstand sagen? Schreibe an Familie sowieso in deinem Haus, an die Gemeinde in deinem Haus. Und das sind deshalb diese ganzen Grüße, die haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Weißt du, an deinem Haus, was kann Gott zu dir persönlich sagen? Denn du solltest zu Hause als Mann, als Priester sein. Oder wenn du gläubig bist, bist du eine Priesterin. Du sollst deinem Haus vorstellen. Und das hat der Herr mir und mir zu sagen. Weißt du, es ist was Gewaltiges, wenn jemand vom Herrn etwas bekommt. Ich werde nie vergessen, ich war noch zu Hause. Mein Vater hat plötzlich irgendwo eine Erleuchtung bekommen. Wir sind in Bayern, bei uns wird kein Alkohol mehr getrunken zu Hause. Dann komme ich nach Hause, mein Vater steht am Waschbecken und leert die, anstatt dass er wieder die Kisten zurückträgt, nein, er wird nicht zurücktragen, da saufen sich andere da voll und so weiter, er bringt die Kisten nicht zurück. Er leert die und dann diesen schönen Eierlikör. Mann, oh Mann, oh Mann. Und es leerte alles im Waschbecken, sagte der Herr. Und ich komme rein und sage, Papa, was machst du? Der Herr hat zu mir geredet, bei uns wird nicht mehr Alkohol zu Hause getrunken. Der Herr hat zu mir geredet. Weißt du, und da, kein Wunder, dass wir dann immer einen Hut genommen haben, wenn der etwas entschieden hat, wir wussten, weißt du, der hat keine Schule, kein Seminar besucht, kein Theologiestudium gehabt. Aber wenn er sagt, der Herr hat zu mir geredet, Und dann, das konnte er aus der Hand Gottes nehmen. Der Herr hat zu mir geredet. Hat der Herr auch zu dir schon irgendwo mal geredet und so weiter? Und für uns, als er nachher starb, war es noch schlimmer. Weißt du, der Herr hat zu mir geredet, ich soll mich nicht mehr operieren lassen und ich soll nicht mehr ins Krankenhaus gehen und ihr müsst keinen Arzt mehr holen, ich gehe nach Hause. Der Herr hat zu mir geredet. Warum? Der hat mit Gott gesprochen, irgendwann vor Jahren, und hat gesagt, lieber Gott, du kannst mich holen, aber bitte nicht jetzt. Du kannst mich holen, wenn der Jüngste aus dem Haus geht. Denn ich möchte nicht, dass meine Frau unversorgt ist, deshalb deinem Haus vorstehen. Und er hat gebetet, lieber Gott, also gib mir Gnade noch so lange, bis der Jüngste aus dem Haus geht. Mein Bruder ging im September auf die Bibelschule. Im Oktober ist mein Vater krank geworden, im November ist er verstorben. Der Jüngste ging aus dem Haus, also die Mutter hat niemand mehr gehabt zum Versorgen. Die Zeit war rum. Gott hat zu mir gesprochen. Hol keinen Arzt. Verstehst du, Gott muss zu uns persönlich sprechen, was wir zu tun und zu lassen haben. Manchmal sagt der Herr, hol aber ganz schnell die Feuerwehr und den Arzt und Notarzt und was weiß ich. Aber der Herr muss mit uns gesprochen haben. Kann Gott zu dir reden? Das ist so wichtig, denn wir sind ja auch Hauspriester. Und wir haben eine Verantwortung für unsere Familien. Und wie ist es mit der Stimme Gottes bei uns? Haben wir die Stimme Gottes getötet? Es gibt eine Möglichkeit, wenn du die Stimme Gottes getötet hast, tue Buße. Tue Buße und bringe rechtschaffene Werke der Buße. Weißt du, du hast jetzt negativ über den Papst, den Bischof, den Priester, den Pastor, was weiß ich, dem Diakon, den Ältesten geredet. Fang an, positiv darüber zu reden. Und weißt du, nur vergib mir Jesus, reicht mir nicht aus oder reicht bei Jesus nicht aus. Du musst es auch rechtschaffene Frucht der Buße tun. Fang an, über deinen Pastor positiv zu reden, bei den Geschwistern, dass die anderen auch hören, denn du hast dann auch öffentlich gesündigt und getan. Also das Bekenntnis, die Gemeinde, auch wenn die nicht perfekt sind, sagt, es ist eine schöne Gemeinde, eine herzliche Gemeinde, eine liebe Gemeinde, eine barmherzige Gemeinde, eine missionarische Gemeinde, eine aktive Gemeinde. Sag's. Und kritisiere nicht, auch vor allem nicht bei deinen Kindern und so weiter. Und selbst wenn du nichts, und also eigentlich haben wir uns das also so gemacht, selbst wenn ich mit vielem nicht einverstanden bin, ich bete zu Gott, ich sage es Gott, was nicht stimmt. Ich klage es bei ihm, er hat ein größeres Ohr. Und dort in sein Ohr kann ich jammern und kann sagen, oh lieber Gott, guck mal, das hat doch nicht ganz so geklappt. Aber wir wollen ja nicht Perfektionisten sein, wir wollen auf dem Weg der Vollkommenheit. Und Liebe ist das, was letztendlich zählt. Der Glaube hört auf, die Religion hört auf, das Zungenreden hört auf, das Weissagen hört auf, das ist alles, die ganzen missionarischen Aktivitäten, alles hört auf. Aber eins hört nicht auf, die Liebe. 1. Korinther 13, 13. Leicht zu merken. Die Liebe hört nicht auf. Deshalb die Liebe und die Liebe zuerst einmal zu Gott. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und das Bodenpersonal auch. Und wenn dann das Bodenpersonal, das Gott dir schickt, diese Engel, und Gott hat manchmal keine anderen Engel als die Zweibeinigen in Jeans und Krawatte. Und er schickt er zu dir und nimmt sie als Engel auf. Und manche haben unwissend, im Hebräerbrief steht es, manche haben unwissend Engel beherbergt. Wann hast du einen Engel bei dir zu Hause gehabt? Du hast über einen Pastor geschimpft, muss mich jetzt nicht bei mir anfangen. Aber lade den Pastor zu dir nach Hause ein, mach das beste Essen, das du hast. Lade ihn ein zu dir oder diesen Bruder und so weiter oder besuch ihn und bring ihm ein Geschenk. Weißt du, wir müssen wieder gut machen, auch diesbezüglich. Wieder gut machen, damit diese Wunde heilt. Vieles können wir natürlich nicht wieder gut machen und muss auch nicht erklären, warum du das machst. Sei nicht so fromm. Aber tu was, bring rechtschaffene Frucht der Buße, was das auch immer heißt. Und du wirst sehen, Gott heilt. Gott ist gnädig, wenn er das Herz sieht, die Einstellung sieht. So, okay, wir stehen auf und sagen Gott, danke, danke für die Pastoren. Ich bin Gott dankbar für meinen Pastor. Da hatte ich auch mich manchmal zappeln lassen. Und so. Aber das hat mir geholfen. Das hat mich fallen lassen, aber das hat mich auch wieder aufstehen lassen. Und mich eingespannt und manchmal auch zu viel bisschen. Aber ist okay. Gott weiß es. Aber ich bin dankbar für die Brüder und Schwestern, die an mir und für mich gebetet und gearbeitet haben und ja, mich beraten haben, auch mir manchmal Tipps und Ratschläge gegeben, manchmal auch unverständlich so derbe, so richtig bäuerische Ratschläge. Ich habe mit Rauchen Probleme und ich gehe zu meinem Pastor in der Seelsorge und sage, Pastor, könnten Sie mit mir beten, die Hände auflegen, dass ich vom Rauchen aufhöre? Dann sagt er, setzen Sie sich mal hin. Dann sagt er, Bruder Matthäus oder Sie, Bruder Matthäus, glauben Sie, dass Jesus in Ihrem Leben ist? Haben Sie ihn aufgenommen? Sind Sie wiedergeboren? Sie sind ja getauft hier. Glauben Sie, dass Jesus in Ihnen ist? Ja, er wohnt in Ihnen. So, sagt er, Sie dürfen rauchen. Habe ich gedacht, der Älteste verbieten mir, aber der erlaubt es als Pastor. Sagt sie, Sie dürfen rauchen. Eine Zigarette für Sie und eine für Jesus. Gott segne Sie, auf Wiedersehen. In 5 Minuten, nur mit der Begrüßung, bin ich fertig gewesen mit meiner Seelsorge. Nicht gebeten, und da soll ich frei werden. Ich gehe nach Hause und ich denke drüber nach. Meine Zigarette, seine Zigarette, Jesus und so weiter. Bis heute habe ich die Jesus-Zigarette noch nicht verraucht. Wartet noch. Also eine Zigarette für mich, das ist okay. Aber eine für Jesus, der in mir wohnt, der braucht auch Nikotin. Der muss auch abhängig werden. Und so weiter. Und das habe ich nicht geschafft bis heute. Du siehst also, diese ganzen rabbinischen Lösungen. Toll, finde ich. Und deshalb, ich danke Gott für diese Rabbiner, die mir gedient haben und mir so den Weg gewiesen haben, so knallhart, mach das so. Und ich habe natürlich zuerst mal nicht verstanden, mich aufgeregt, rebelliert natürlich auch, das gehört auch dazu. Aber dann, vielleicht hat er doch recht, probiere ich mal. Meine jetzt und dann seine. Lieber Heiland, ich danke dir für die Brüder und Schwestern, die an uns arbeiten und uns dienen. Und ich möchte an dieser Stelle für alle Prediger, für alle Priester, für alle Pfarrer, für alle Rabbiner, für alle, die irgendwo am Wort Gottes dienen, die irgendwo das Haus Gottes bauen und mitarbeiten am Haus Gottes, Herr, alle Mitarbeiter in den Gemeinden hin und her, ich möchte dir danken für die vielen, vielen, vielen Mitarbeiter auch hier in unserer Gemeinde, die dein Werk bauen und mitarbeiten, welcher Form auch immer. Segne du sie, Herr, und belohne du sie. Und du siehst also mit wie viel Opfer, wie viel Energie, wie viel Einsatz sie oft dienen und wie viel Dank und Undank bekommen. Kommen Sie. Herr, segne Sie. Segne Sie, segne Sie und noch einmal segne Sie. Halleluja. Preis Gott. Und wenn du durch die Gegend läufst und eine Kirche siehst, eine Gemeinde siehst, welche Gemeinde es auch ist, sagst, Herr, segne die Gemeinde und den Pfarrer und die Mitarbeiter, die dort in dieser Gemeinde sind, so im Vorbeigehen. Segne. Segne, wenn du so über Land fährst und so weiter. Segne diese, das sind Häuser Gottes. Das sind im Glauben gebaut worden. Ob jetzt das Richtige oder nicht das Richtige verkündigt wird, ist jetzt vollkommen egal. Wichtig ist, wenn du das liest, der einen predigen so, Philipper 1, der anderen predigen so, Hauptsache Christus wird gepredigt. Verstehst du? Das ist Hauptsache Christus. Der einen predigen nur aus Ehre, aus Gewinnsucht, aus Eifersucht, aus Neid und Zank und Streit. Hauptsache, es wird Christus gepredigt. Als ich das gelesen habe, ich verschnall's ab. Herr, Hauptsache, du wirst gepredigt. Hauptsache, du wirst gepredigt. Vater, segne alle Diener, die dich predigen mit einem guten Gewissen und gutem Herzen, mit Liebe und Freude. Herr, segne du sie ganz besonders. Amen.